Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Wir reisen heute ins Königreich der Tiere, beziehen dort Quartier im Royal Hotel, gucken uns einen neuen B-Movie von Jason Statham an und trinken noch ein paar Bier am Telestammtisch. Willkommen zu Kino Plus. Kontakt. Trifft sich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Und falls es nicht ganz angekommen ist, beziehungsweise der Korrektheit halber, nochmal frohes neues Jahr da draußen an den Empfangsgeräten. Wir sitzen heute hier in einer völlig neuen Konstellation und mit einem Gast, der zum ersten Mal hier bei uns auf der Couch Platz nimmt. Die liebe Schlogger.
Dankeschön, genau.
Yes. Oh. Die gehört nämlich mit zur Crew von dem Telestammtisch, zu dem auch unser lieber Kollege Timo gehört, der ja schon ein paar Mal hier war, aber jetzt ist Schlogger zum ersten Mal am Start. Macht nebenbei Illustratorin, Comiczeichnerin, Autorin und den Job, den du darüber hinaus noch machst, den ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, den lasse ich jetzt mal außen vor, aber ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Diese Visualisierung von irgendwelchen Geschäftsberichten.
Irgendwelchen Inhalten, wird irgendwas gezeichnet, genau.
Und die liebe Antje ist natürlich auch noch am Start. Hallo. Ja, herzlich willkommen bei uns hier auf der Couch. Ich hoffe, es wird ein entspannter Ritt. Wir haben ein bisschen was auf der Uhr. Wir wollen ein wenig über News labern. Unter anderem sind ja die Golden Globes verliehen worden. Darüber sollten wir, glaube ich, mal ein paar Worte verlieren. Aber es gibt auch ein paar Neustarts. Ich habe auch noch ein paar Streaming-Starts, die ich noch mal erwähnen möchte, weil sie zu spät letztes Jahr kamen, um sie noch mal in irgendeiner der anderen Sendungen mit unterzubringen. Und ich hoffe, das geht alles irgendwie so halbwegs gut runter oder beziehungsweise verläuft halbwegs gut in der Zeit, die wir zur Verfügung haben. Jetzt wollte ich noch eine Sache sagen. Ach ja, es werden ein paar News heute nicht thematisiert. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum dem so ist. Wenn dem so ist, keine Panik, wir gehen nächste Woche auf viele News ein, die jetzt auch noch mal kurz gestartet oder beziehungsweise kurz vorher bekannt geworden sind. Unter anderem die Verschiebung des Filmstarts Mickey 17 von Bong Joon-ho. Darüber werden wir nächste Woche sprechen, denn wir machen nächste Woche mit Eddie und dem lieben Wolf, so wie es aussieht, eine kleine Jahresvorschau. Und da werden wir eben auf all diese Filme und Themen dann eingehen und werden jetzt heute uns noch mal konzentrieren auf das, was zuletzt so sich an News angesammelt hat, was wir hier ganz gerne mal besprechen wollen, denn ich habe eine News dabei, bin ich gespannt, ob du dich drüber freust oder ob du sagst, oh nee, will ich lieber nicht.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, vor allen Dingen habe ich im Vorfeld auch die News gelesen, aber ich kann das jetzt gerade keiner davon zuordnen, sondern du meinst den einen gewissen Film, der mich null interessieren wird.
Okay, aber es gibt einen gewissen Darsteller, den du ja doch sehr gerne magst, obwohl er nicht die allerbesten Filme macht.
Ich bin sehr gespannt. Okay. Guter Cliffhanger.
Gut. Hat er dich lecker gemacht.
Aber wir sind erstmal, oder ich bin erstmal gespannt auf das, was ihr zuletzt
Jamie gesehen. Dornan.
Jamie Dornan hast du zuletzt gesehen?
Nein. Das ist der Darsteller, weil du meinst.
Nein. Okay. Nein. Was hast du denn zuletzt gesehen?
Oh, Daniel, viel.
Ja? Nee. Wir haben heute ein straffes Programm.
Ich bin in einen Strudel geraten aus Serien bei Netflix.
Schon wieder diese
Serien? Ja, ich habe jetzt innerhalb von zwei Wochen. Also damit hat es angefangen. Ich habe innerhalb von zwei Wochen 7 Serien durchgeguckt. Das heißt, es ist so viel, wie ich sonst in 2 Jahren ungefähr gucke. Denn ich war krank um die Weihnachtszeit. Und habe angefangen, ich ratter sie nur einmal durch. Ich habe angefangen mit Paranoid. Das ist eine 2016er britische Serie über eine ermordete Mutter auf einem Spielplatz. Dann habe ich Der Kastanienmann geguckt. Die ist, glaube ich, relativ bekannt. Das ist so eine skandinavische Serie über einen Serienkiller, der Kastanienmännchen am Tatort hinterlässt. Dann habe ich angefangen mit Ich schweige für dich. Wer einmal lügt, ich sage gerade zu allen, sage ich gleich was. Wer einmal lügt, in ewiger Schuld, safe und jetzt gestern frisch beendet, kein Friede den Toten.
Ich wechsle den Beruf, ich habe davon nichts gesehen und noch alles nicht mal Thriller. Davon gehört.
Ja, das ist auch, ich muss dazu sagen, ich habe vor Jahren mal eine Serie gesehen, die hieß The Five. Das ist eine BBC-Serie gewesen. Die habe ich sehr, sehr hoch gelobt. Das war eine Miniserie von 6 Folgen, die fand ich ganz toll. Die ist, glaube ich, nirgendwo irgendwie groß gelaufen. Ist auch nicht groß bekannt. Die habe ich mir damals auf Blu-ray geholt. Und der Autor dieser Serie heißt Harlan Coben. Das ist offenbar ein sehr bekannter Thriller-Autor. Und der hat einen Deal mit Netflix gemacht, dass 18 seiner Bücher zur Serie werden. Es gibt mittlerweile schon, ich glaube, 9. Und die, die ich gerade genannt habe, die letzten 4, nein, die letzten 5, sind alle von dem.
Okay.
Und das Interessante ist, es gibt noch, ich freue mich total, ich habe ja noch ein paar, die jetzt kommen. Ich glaube, 6 sind schon draußen. 9. Bitte?
9 hast du insgesamt noch, die kommen.
Nee, das sind noch nicht alle abgedreht worden. Ich glaube, ich habe irgendwie noch 5 oder 6. Und die sind auch aus unterschiedlichen Produktionsländern. Das heißt, irgendwie die britischen habe ich schon durch. Es gibt 2 polnische, es gibt 2 spanische und es gibt 1 französische. Also da sind auch ganz unterschiedliche Produktionsländer dran beteiligt. Und um mal zusammenzufassen, was das ist, das sind wahnsinnig konstruierte Thriller, Dramen, die alle ihre eigene Struktur haben. Es geht immer darum, dass Geheimnisse aus der Vergangenheit sich in die Gegenwart überschwappen. Es ist immer irgendein Polizist. Bislang in allen 5 Serien, die ich gesehen habe, ist immer ein Polizist dabei, der mit in das Ganze involviert ist, was man sehr schnell erfährt. Und es geht um Tote und halt um Geheimnisse, wie gesagt. Und in den ersten 3 Serien war Richard Armitage dabei. Und ich habe für den irgendwie eine Schwäche entwickelt. Das ist kein guter Schauspieler.
Als Zwerg fand ich ihn gut.
Das ist sehr lange her, dass ich das gesehen habe, aber sonst ist es kein guter Schauspieler, seien wir mal ehrlich. Aber der ist halt dabei und der ist doch nett anzugucken.
Ey.
Aber der ist nur bei den britischen Sachen ist er nur dabei gewesen. Aber das ist zu Hause so ein bisschen so ein geflügeltes Wort gewesen, dass wenn Tobi und ich dann uns irgendwie einen Film zum Gucken ausgewählt haben, habe ich immer gefragt, ist Richard Armitage dabei, sonst war der abgelehnt. Also ich bin jetzt großer Richard Armitage-Fan.
Und sind die denn irgendwie spannend?
Ja, die sind, also das ist jetzt kein Succession. Das ist so eine Stufe unter The Watcher von der Konstruktion her. Weil die sind so hanebüchen konstruiert, dass total spannend ist, wie sich diesmal auflösen.
Also es ist mehr eine morbide Faszination.
Ja, aber die sind schon wirklich absolut hochwertig produziert, sind sehr clean, also jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Also die sehen sehr, sehr clean aus. So.
Sex und Gewalt?
Bei der letzten, die ich geguckt habe, schon. Da ging's, aber da war es mir dann tatsächlich doch zu düster. Da ging es dann wirklich um Kinderprostitution und so. Das war mir dann zu viel.
Aber immer unvorhersehbar. Also nicht nach Schema F.
Genau, immer unvorhersehbar, weil es halt so quatschig ist.
Du hast ja auch 5 davon gesehen. Wenn das immer so gleich wäre, hättest du nach 2 vielleicht gesagt, gut, jetzt machen wir was anderes.
Genau.
Das klingt ein bisschen wie die Hallmark-Filme der Thriller-Serie.
Ja, aber das ist gemein. Das ist schon ein bisschen hochwertiger. Und die eine, die jetzt am 1. Januar rausgekommen ist, die ist auch in den Charts drin.
Ja,
also, dann muss es gut sein.
Welche war das denn?
In ewiger Schuld. Das verschwimmt alles total.
Ich glaube, das ist das Einzige, was ja auch bestimmt mal mir aufgeploppt ist. Ansonsten habe ich wirklich von den ganzen Dingen nichts gehört. Das, was du über Harlan Coben erzählt hast, das wusste ich irgendwie. Aber ich wusste nicht, dass das alles von dem war.
Aber was ich total spannend fand, ist, als ich den dann gegoogelt habe, der ist ja wirklich wahnsinnig bekannt. Und auch mit ganz vielen Preisen und so weiter ausgezeichnet. Hat auch eigene Reihen irgendwie. Und wie gesagt, also ein 18-Bücher-Netflix-Deal, den muss man sich auch erstmal erarbeiten. Und es ist, wenn man muss es eingeben bei Netflix, Harlan Coben Kollektion, dann kriegt man alle auf einmal.
Ist der Nicholas Sparks der Thriller dann?
So ein bisschen, ja, glaube ich auch.
Und ja, das sind dann diese Bubbles, von denen man erst über nach und nach, also in die muss man erst reinschlittern, egal wie
und
sehr man.
Genau, das ist mir jetzt passiert. Ich komme da nie wieder raus. Das ist
ein Rabbit Hole.
Wirklich, wirklich. Es ist das Richard Armitage Harlan Coben Rabbit Hole. Ich will aus dem auch gar
nicht
mehr raus.
Warte mal, das ist eine Intervention. Du kommst da raus. Wir schaffen das.
Ja, aber ich glaube, wenn ich mit denen, die jetzt da durch sind, dann kommt ja die nächste wahrscheinlich. Ja. Und
sei doch froh, du hast bis zu 18. Du hast die Aussicht auf 18 verschiedene Serien, die alle gleich sind.
Und was ich sehr spannend fand, und dann bin ich auch durch, ich habe jetzt die erste spanische geguckt. Wie gesagt, ich fand die nicht so gut, aber die war von Oriol Paolo. Oh, und den kennen wir von der unsichtbare Gast und The Buddy.
Genau.
Und da kommt dann doch, guck mal, das ist für mich gemacht, Daniel.
Ja.
Also da
ich merke es gerade.
Ich fange heute die nächste an.
Ja, sehr gut.
Ich fange heute die nächste Läuft. An.
Ey, aber das ist dann so, das ist dann dieser Content, von dem man sich mal fragt, für wen macht Netflix das?
Ja, für Antje. Für mich. Und wie gesagt, also diese In ewiger Schuld, ich glaube, Platz 8 war die zuletzt, als ich das gesehen habe. Also ich bin nicht die einzige, Leute.
Aber dann bei den Serien, ne? Nicht in, bei den Serien. Nicht insgesamt.
Oh, das weiß ich gar nicht.
Oder gibt es eine insgesamt?
Ja, gibt es.
Also die ist Fool Me Once, heißt sie im Original. Und wird ja gerne mal auch im Original dann auf dem Ding, auf der Kachel wird dir ja gerne mal im Originaltitel angezeigt.
Ja.
Und
ja,
die gut. haben alle so geile Vorspäne.
Bei mir wird sowieso mittlerweile nur noch alles original angezeigt, weil ich halt durch die indischen Filme alles auf Englisch gestellt habe. Und ich habe mir halt während den Weihnachtsfeiertagen ziemlich viele indische Filme reingezogen, weil die halt auch ihre Zeit brauchen. Also ich bin bei einem indischen Film nicht ungefähr bei deiner Serie.
Ja, siehst du mal.
Das ist unser Rabbit Hole, ja.
das ist unser Rabbit Hole. Leo und Gigatanda, Double X und so weiter, das war schon alles ziemlich geil.
Aber wie gesagt, ich kann das halt, ich mochte ja The Watcher und es ist so eine Stufe da drunter.
Okay.
Bitte erwartet kein Succession, kein Breaking Bad, sondern
sowieso nicht.
Was Seichtes.
Sowieso nicht. Timo.
Ich mach's kurz. Ich hab, wir reden ja nachher über The Roy Hotel und ich hab von Kitty, heißt sie Kitty Green?
Kitty Green, ja.
Da habe ich The Assistant mir angeguckt.
Super Film.
Den könnt ihr, glaube ich, bei irgendeinem Arthouse-Channel bei Prime gucken. Gibt 7 Tage kostenlos. Und den fand ich gut. Also der hat diese eine wirklich richtig gute Szene mit, ich glaube, Matthew McFadden und Julia Gardner, wo sie quasi Sachen offenbaren möchte über ihren Boss und er fängt ganz nett an und er sagt so, ja, Verständnis und ja, können mir alles sagen und dann am Ende ist es so, was machen sie hier gerade?
Ja, genau.
Sie wollen doch Karriere machen. Also sagt er im Motto, sei still und sag, wir haben hier gar nichts. Also,
kennst du den?
Gehen sie weg.
Da geht es um eine Assistentin, ja, eine Sekretärin, Vorzimmerdame eines Filmproduzenten. Mhm. Und die dann halt mitkriegt, dass irgendwas hinter den Kulissen mit Schauspielerinnen nicht so ganz grün läuft. Mhm. Ja, und sie macht den Fehler, sowohl dieser Schauspielerin einen Rat zu geben, als halt auch, naja, sich irgendwie da mehr einzumischen, als es eigentlich für sie gut ist.
Sie ist immer so ein bisschen in der Zwickmühle, dass die Frau von dem Produzenten immer nur mit ihr sprechen möchte am Telefon. Und die beiden, das sind ja so zwei Vorzimmer, Männer auch und die quasi immer sagen, ja, mach mal, ich will nur mit dir reden. Und dann wird er irgendwann ausfallen, also der Produzent, den man nie sieht. Und dann ecken die immer wieder, und dann soll sie immer sich entschuldigen per Mail. Und das wird irgendwann so unangenehm, weil die beiden dann immer dazu stoßen und auch gucken, ja, sag noch mal, dass du auch die wirklich, also das ist jetzt geht jetzt auf dich. Und das ist so, ist wirklich unangenehm. Es ist ähnlich wie nachher bei The Royal Hotel. Es ist halt nie so, dass du denkst so, jetzt kommt so dieser Peak. Also es ist, plätschert so ein bisschen aus, finde ich, oder kleckert aus. Aber
es ist halt das Schlimme, es ist nicht so eine typische Filmgeschichte, wo es dann irgendwie am Ende auf irgendwas hinarbeitet oder du halt irgendwie so eine Erkenntnis hast oder vielleicht sogar erzählerisch irgendwie, sag ich mal, eine Lösung gefunden wird oder sonst irgendwas. Sondern es bleibt halt bei dieser Momentaufnahme.
Ja, so Slice of Life-mäßig
dann. Genau. Und naja, wenn man dann halt hört, okay, das sollte eigentlich Miramax sein, ist es halt schon wieder eine ziemlich geile Idee. So, ja, und weil der Film hält sich halt schön dezent zurück.
Komplett.
Ja. Also du wirst nicht einmal irgendwelche Namen hören oder sonst irgendwas.
Du siehst einmal Patrick Wilson, der im Aufzug steht.
Den kenn ich.
Dann auch da irgendwann am Handy was macht und der sagt auch nichts und sagt nur irgendwie. Und das fand ich ganz angenehm. Fühlte sich dann für mich so ein bisschen an, weil ich She-Set vor ein paar Monaten nachgeholt hatte, wie so der, das Spin-Off dazu oder die Vorgeschichte quasi.
Ja.
Also der so ein bisschen das so erzählt, oder so wie es
Spin-Off finde ich eigentlich ganz passend, ja.
Nee, den fand ich gut. Ansonsten habe ich hab schon echt viel gesehen, aber ich halte es kurz. Da war viel dabei, worüber wir heute reden. Ich habe lustigerweise die Hobbit-Trilogie geguckt.
Extended oder normal?
Extended. Es war auch immer so, ich hab die mit meiner Frau geguckt an einem Tag und es war so.
Alle drei Hobbit-Filme extended an einem Tag?
Die Kinder waren aus dem Haus.
Da gönnt man sich mal.
Aber ich hätte mir, glaube ich, was anderes gegönnt. Ist aber nicht böse gemeint. Die sind schon, das zieht sich.
Ja, vor allem in der Extended.
In der Extended. Und es war immer so, hast damals schon? Also ich glaube, ich habe den ersten zweimal gesehen, den zweiten zweimal und den dritten hatte ich wirklich nur ein einziges Mal gesehen. Und das war wirklich, ich habe keine Unterschiede erkannt, dachte einfach nur, Mann, ist das lang.
Ja.
Das ist echt, das verlangt viel Sitzfleisch, weil ja am Ende, es passiert ja eigentlich fast gar nichts.
Und es ist so erstaunlich, ne? Bei Herr der Ringe weiß ich noch, was, da kommt
Extended DVDs. Genau.
Was, der ist eine Stunde länger? Geil. Und ich saß da, ich habe mir diese drei DVD-Boxen von den Extended-Fassungen, die habe ich mir alle nacheinander geholt und sofort vor den Player gehockt und habe das angeguckt und fand es so geil, was da an Neuen war.
Ja.
Bei Hobbit habe ich gar nicht das Verlangen gehabt, die Extended-Fassung zu gucken. Hab die dann irgendwann gesehen, hab mir gedacht, ja, das ist sportlich. Also das ist einfach nochmal noch mehr von etwas, was du noch nicht so lang, also was du ohnehin schon nicht so lang sehen wolltest. Und jetzt dann nochmal in jeweils, was? 3, 4? Auch nochmal Stunden?
Ja, also ich glaube, der längste geht dann knapp 3. Ja. Aber es ist dann auch der, also ich finde den ersten ja auch so, der zieht sich so im ersten Teil, wenn sie dann irgendwann auf der Reise sind, geht's dann ja. Der zweite ist immer noch gut, finde ich. Der zweite ist wirklich, da ist natürlich auch Cumberbatch als Smaug da sehr präsent. Und aus 3, ich erinnere fast wieder nichts mehr, außer diese Lego-Szene, nenne ich die immer, mit Legolas, der auf den Stein rumspringt.
Ja, ich mag das, wenn sie am Ende hoch da auf diesen Berg gehen und dann ist da diese Eisfläche, wo sie auf der Eisfläche kämpfen, das fand ich auch, das zieht sich alles so derartig in die Länge, ey. Und diesen, was ist es? Es ist kein Ork, oder? Der Weiße?
Ein Urukai?
Nee, es ist auch kein Urukai. Irgendwas anderes, irgendwas dazwischen.
Irgendwas dazwischen, glaube ich.
Der mit der Hakenhand.
Der mit der Hakenhand, genau.
Ja, genau.
Also ich glaube, es ist tatsächlich, ich meine mal gelesen zu haben, dass es ein Ork ist, der sich irgendwie ein bisschen weiterentwickelt hat oder so, aber da sind die Tolkien-Fans wahrscheinlich, hey, schreibt's gerne in die Kommentare. Ja, ich weiß es wirklich nicht mehr und ich möchte mich auch gar nicht, mit irgendwelchem Halbwissen deletieren, so. Ja, der letzte Film, den du gesehen hast, Schlugger, ist gleichzeitig der letzte Film, den ich gesehen habe. Und ich finde, das sollte man, glaube ich, hier schon mal erwähnen. Denn ich möchte mich für diesen Film stark machen. Der sollte gesehen werden. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er von nicht so vielen Leuten gesehen wird. Ich hoffe, durch die ganzen Awards, die jetzt überall aufploppen und die ganzen Nominierungen, wird er ein bisschen größeres Interesse mit sich bringen. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es trotzdem nicht genug Leute sind, die den Film gucken. Aber wir haben The Zone of Interest gesehen. Worum geht's?
Na. In Zone of Interest sind wir bei einer Familie, die ein wunderschönes Anwesen haben, was aber neben einem Konzentrationslager liegt, denn sie sind die Familie eines Nazi-Oberkommandeurs. Und wir sehen hier einfach, wie sie so ihr alltägliches Leben beschreiten, ihren schönen Garten züchten, während im Hintergrund wunderbare Geräusche zu hören sind.
Ja, und mehr sieht man eigentlich nicht. Also der Film hat keine große Handlung, aber welcher Jonathan Glazer-Film hat das schon eigentlich bislang gehabt? Also wenn man sich mal den Alien-Film mit Scarlett Johansson anguckt, sie fährt ja auch nur durch die Gegend und holt einen nach dem anderen in ihr Auto. Und das war's dann letztendlich. Man sieht halt mehrere Momentaufnahmen. Und so ist es auch bei Zone of Interest. Man sieht mehrere Momentaufnahmen, denkt sich halt immer wieder, er ist eigentlich Familienleben, beziehungsweise wirkt irgendwie vertraut und ahnungslos, bis dann immer diese kleinen, wie soll man sagen, diese kleinen Widersprüchlichkeiten sich durchdrücken durch alles. Also eine große Widersprüchlichkeit ist halt der Sound, ganz, ganz präsent. Denn die Vernichtungsmaschinerie, die hört man eigentlich konsequent über den ganzen Film. Mhm. Sei denn, man geht mal wirklich woanders hin und ist halt wirklich an einem anderen Ort. Aber ansonsten hört man permanent irgendwelches Brodeln, Brummen, Schläge, Schüsse, Schreie, Hundebellen, Kinderweinen. Und es ist nicht leicht anzunehmen. Also es ist wirklich.
Es wird immer angedeutet, dass es da nicht so gut riecht.
Ja.
Es wird, als sie mal im Fluss baden, sieht man Szenen, wo auch angedeutet wird, dass in diesem Fluss vielleicht etwas ist, was da nicht so sein sollte. Ja. Man sieht dann im Hintergrund die Dampfschwaden von einem Zug, sowas. Also du hast einen perfekt wunderschönen Garten, der auch dauernd von den Figuren beworben wird. Und ich liebe diesen Garten so sehr. Und guck mal, hier wächst das. Und im Hintergrund hast du den Maschendrahtzaun und hörst einfach dann die Schüsse. Und für mich, die ich ja auch Kinder habe, ist immer ganz schlimm. Dann hörst du ein Kinderschreien, Schuss und dann ist Kinderschreien weg. Sowas ist dann einfach im Hintergrund.
Ja, und dieses Brodeln. Dieses Brodeln. Und dann aber auch halt echt Sandra Hüller. Ey, ich meine, der Film, der ist insofern inszenatorisch auch geschickt. Es gibt eigentlich nicht eine Nahaufnahme. Es gibt nur Halbtotale und Totale. Also wir beobachten eigentlich diese Familie immer nur aus einer gewissen Distanz. Weil er sich wahrscheinlich halt auch gedacht hat, er möchte gar nicht erst versuchen, Nähe zu den Nazis oder zu dieser deutschen Familie aufzubauen. Und trotzdem natürlich kriegst du hin und wieder auch gewisse Momente aus dem Haushalt von Sandra Hüller mit. Und was für mich tatsächlich mit einer der, sag ich mal, auffallendsten Faktoren war, der mich auch so fertig gemacht hat, ist dieses ideologische Aneignen. Mhm. Dass man da über Dinge redet, von denen man eigentlich gar nichts weiß, aber sie trotzdem erzählt, als wären sie A, Alltag, B, die absolute Wahrheit und C, als würde man vollkommen dahinter stehen. So. Und das fand ich teilweise nochmal on top zu allem, was da eigentlich schon schrecklich ist und eigentlich unangenehm anzuschauen. Oder unangenehm anzuhören, fand ich das nochmal so ein weiterer Schlag in die Magengrube.
Ist ja auch dann wieder, also natürlich unter dem historischen Aspekt, aber auch brandaktuell. Ne? Also dieses, wir haben alle eine Ahnung von was und das ist dann unsere Meinung und dann wird das beim nächsten Schritt schon, er weiß das.
Ja, und brandaktuell fand ich auch super wichtig, die sind keine Bösewichte in dem Film. Klar, sie sind Bösewichte, weil das, was da passiert, ist schrecklich. Aber die Familie, der Familienvater ist nett, der liest seinen Kindern abends vor, er bleibt bei ihnen liegen, bis sie schlafen, macht mit denen Ausflüge. Fahren, genau, schwimmen. Also das sind keine bösen Menschen, sondern die sind als graue, nicht schwarz-weiß, normale Menschen wie du und ich gezeigt. Und das fand ich auch total wichtig als Botschaft eben. Du musst nicht der böseste Mensch sein, um sowas, dass sowas passiert. Klar, man kriegt schon mit, dass der nicht ganz sauber ist, weil dem gefällt es schon irgendwie drüber nachzudenken, wie man Leute vergasen kann. Aber es sind auf ihre Art und sind es einfach ganz normale Menschen.
Leute, die einen Job oder eine Funktion ausfüllen, von der sie glauben, sie wäre halt richtig da.
Weil sie da ist, ist sie richtig, ja.
Also, und das fand ich alles echt, ja.
Ja, also in den stärksten Momenten finde ich, dadurch, dass das alles so normal gezeigt wird, musst du dir so viel Mühe geben, da gerade nicht emotional mit so Alltagsproblemen mitzugehen. Also es gibt zum Beispiel einen Moment, wo halt im Raum steht, dass der Mann von Sandra Hüller versetzt wird.
Und der arme Rudi.
Und wenn du dir dann aber vor Augen führst, wenn ich es mir jetzt vorstellen würde, dass mein Partner ins Ausland geht, so, dann wäre ich doch total traurig. Und es auch keine, und es gäbe auch keine, mal angenommen, in meinem Szenario gibt es auch nicht die Möglichkeit, dass ich mitreise. So. Und dann wüsstest du, okay, ich muss mindestens ein Jahr sind wir auseinander. Und das ist, das fände doch jeder traurig.
Aber genau in der Szene, dann sagt sie, läuft sie hinter ihm her und sagt, warum tust du mir das an? Mhm. Und wenn man das runterbricht, genau, auf was er gerade überhaupt wirklich Schlimmes jemandem antut, das fand ich auch, diese kleinen Textzeilen, die waren super.
Ja, das ist immer wieder. Das ist immer wieder niederschmetternd, wenn die sich dann über Dinge unterhalten, die
das mit
ihn,
den Mänteln am Anfang.
Ja, ja.
Sie reden darüber, dass sie reden über die Mäntel der jüdischen Frauen, die halt übrig sind, wenn die jüdischen Frauen vergast werden. Und dann regen sie sich darüber auf, dass die ja so klein geschnitten sind, weil jüdische Frauen sind ja so mager. Und du hörst dir das an und denkst, das ist doch, also in was für einer verschobenen Welt.
Oder wie die Mutter sich darüber aufregt, dass ihr die Vorhänge auf dem Flohmarkt, Sachen von Leuten, die deportiert worden sind, versteigert oder angeboten worden sind, dass ihr irgendjemand diese Vorhänge weggeschnappt hat, die sie so geliebt hat.
Oder die Sandra Hüller, das Familienoberhaupt, die ihre Angestellten androht, ey, wenn du das nicht machst, was ich dir sage, kann mein Mann deine Asche irgendwohin verstreuen.
Ja,
also es werden Alltagsprobleme heraufbeschworen, die aber solche Widerhaken haben. Also eigentlich ist es auch ein Slice-of-Life-Film. Wir haben das eben bei The Assistant auch schon gesagt. Eigentlich ist es das auch.
Ja. Mhm.
Aber da hängt ja im wahrsten Sinne des Wortes diese Wolke drüber. Und deshalb kannst du nichts davon halt als Slice-of-Life-Film annehmen, sondern alles fühlt sich unangenehm an, wenn du dir das anguckst.
Und
Sandra Hüller ist brillant.
Ja, und es ist erstaunlich, einen Film zu sehen, in dem man eigentlich wirklich fast nichts sieht, wo das ganze Grauen sich eigentlich nur auf der Tonspur und halt in deinem Kopf abspielt. Und das muss ich schon sagen, es ist echt stark.
Also es gibt eine inszenatorische Entscheidung gegen Ende hin, die will ich auch nicht, vorwegnehmen, aber es ist, glaube ich, wenn ihr den gerade gesehen habt, wisst ihr, glaube ich, welche ich meine. Da wird einmal ein sehr krasser Bruch inszeniert. Damit habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil ich da die Funktionalität drin nicht gesehen habe, muss ich gestehen. Vielleicht muss es die auch gar nicht geben, aber da muss ich sagen, irgendwie, das habe ich nicht so ganz zusammengekriegt.
Obwohl sie halt meiner Ansicht nach in ihrer, wie sagt man, Paradoxität, sagt man das so? Also in ihrer Widersprüchlichkeit, finde ich, passt sie zum Rest des Gezeigten.
Mhm.
Ja, was man da sieht in dieser Szene und halt, was man da schon die ganze Zeit gesehen hat. Also es sind ja immer diese Diskrepanzen, die da irgendwie so ausschlaggebend sind. Du siehst eine Familie, die halt irgendwie, einen Ausflug macht, Bären sammelt, schwimmen geht und so weiter. Aber du weißt, die gehen danach zu einem Haus zurück, das direkt neben Auschwitz steht. Mhm. So. Oder die leben in einem Haus direkt neben Auschwitz. So. Wo du halt am Anfang denkst, das ist alles ganz normal, merkst du, nein, es ist nicht ganz normal. Und genau das halt auch, wo du halt denkst, da sind Leute, die gehen ganz normal zur Arbeit. Nein, die gehen nicht ganz normal zur Arbeit und verrichten da ihren Putzjob oder sonst irgendwas so. Ne? Also das ist halt, das macht der wirklich sehr, sehr gut. Also Gläser.
Und
hat
die
sich,
Musik.
Mika Levy, mal wieder Score. Mhm. Hat schon bei Under the Skin den Score gemacht, hat bei Monos den Score gemacht.
Hat sie nicht auch den bei Jackie gemacht?
Hat sie den Score gemacht.
Also, kannst du das bitte einmal googeln?
Entschuldigung. They, them. Fühlt sich nicht zuständig zu einem Geschlecht.
Gut, weil ich habe da unterschiedliche Sachen drüber gelesen und habe das aber auch immer, habe sie auch immer für eine Frau gehalten.
Ich auch. Okay. Aber sie fühlt sich wohl nicht zugehörig, deswegen they, them. So.
Gute Laune.
Kinostarts.
Kann man ja auch nicht sagen.
Kann nur noch
umgehen. Habe ich jetzt Bock drauf, sondern interessiert mich möchte ich sehen.
Also, ey, das ist kein Gute-Laune-Film. Nee, das ist kein Film, wo man sagt, oh, der, ja, da will ich jetzt unbedingt rein oder sonst irgendwas. Aber ich finde, das ist ein Film, der sollte gesehen werden.
Ich wollte gerade sagen, er weckt mein Interesse auf.
Danach ist man still.
Genau, hier nach. Danach ist man erstmal still, danach muss man erstmal durchatmen. Aber der ist auch formal, ist der halt meiner Ansicht nach sehr, sehr spannend. Weil man natürlich auch immer noch darüber diskutieren kann, ist der jetzt zu dicht an den Nazis dran? Versucht er hier irgendwie eine Sympathie, ein Verständnis aufzubauen, was man eigentlich nicht haben sollte? Und,
das tut er auf gar keinen Fall. Das kann man direkt vorwegnehmen.
Für dich? Ja, ich mein,
ach so, du meinst...
Ja, ich weiß es nicht. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen halt, oh, die fand ich aber ganz nett, die Frau. Vielleicht am Ende des Films. So.
Na, ist das vielleicht die Probe auf Empathie? Also wie empathiefähig muss ich sein? Oder hat Empathie auch seine Grenzen? Und
genau.
Da ist sie vielleicht dann erreicht. Ich kann es ja nicht beantworten, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber Sandra Hüller... Du hast mich ja schon bei Anatomie eines Falls so lecker geredet, dass das dann mein Film des Jahres wurde. ja, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ich habe Interesse, den zu gucken.
Ja, ja.
Trotz allem.
Ist deine Zone of Interest. Gut. Aber das haben sie da übersetzt mit Lebensraum, ne? Also sie meinte, das ist unser Lebensraum, oder?
Ja, ach, war das dazu zugehörig?
Das ist ja der Begriff auch aus der...
Genau, also ich glaube, das, was mit Zone of Interest gemeint hat, ist dieser Dialog am Wasser, wenn sie sagt, das ist unser Lebensraum.
Ich habe das immer auf einer Metaebene verstanden.
Ich glaube, es soll man auch auf einer Metaebene verstehen, aber für mich kam dieser Moment, hat sich das so angefühlt, als ob sie das, ob von ihr dieser Titel einmal so gemeint ist, weißt du?
Ich dachte erst so filterblasenmäßig. Also ich hier, meine Zone of Interest geht nur bis zu dieser Mauer.
Genau.
Alles dahinter interessiert mich nicht. So dann.
Ja, aber wie gesagt, aus der Figur herausgesprochen, war das meine Annahme, dass das eben das bezeichnen sollte. So, kommen wir zu was Heiterem, beziehungsweise zumindest einem heiteren Film. Und hier ist unser Supercut für diese Woche. So, okay. kurz, wir haben 4 Kinostarts heute. Einen davon hat, glaube ich, keine von uns gesehen. Er heißt 15 Jahre, ist die Fortsetzung von 4 Hände, oder?
4 Minuten.
4 Minuten. 4 Minuten.
4 Hände würde? Nee, würde nicht passen. Sie spielt nur mit 2 Händen.
Genau.
4
Minuten. Jawohl, da ging es ja auch. Egal. 4 Minuten. 4 Minuten. In 4 Minuten ging es darum, dass eine junge Frau des Mordes beschuldigt wird und dann ins Gefängnis kommt. Ein Wunderkind, begabt am Klavier. Und ja, nicht ganz klar, ob sie es wirklich gewesen ist oder nicht. Ändert nichts daran. 15 Jahre später, deswegen der Titel, kommt sie jetzt aus dem Knast und versucht sich so ein bisschen, ja, dafür zu rächen, dass sie halt 15 Jahre im Knast war und versucht vor allem halt, ihren Ex-Freund, einen inzwischen berühmten Schlagerstar, der eine Reality-Sendung hat, in der es um behinderte Kinder geht, die man halt zu Musik, glaube ich, bringt oder so. Also beziehungsweise die halt die Talente, deren Musiktalent man irgendwie da ausstellen möchte. Und gleichzeitig wird sie auch noch an einem Musikwettbewerb teilnehmen, wodurch sie einen jungen, versehrten Pianisten kennenlernt. Und ja, Tragödie, Komödie, ein bisschen irgendwie halt auch Vergeltungsgeschichte, ist wohl eine Menge mit drin. Ich habe hier und da schon gelesen, dass er ein bisschen sich zu viel vorgenommen hat, in allem, was er da erzählen möchte. Aber Hannah Herzsprung soll wieder echt gut sein, Albrecht Schuch als der Ex-Freund, der soll auch schon eine denkwürdige Performance ablegen. Aber ja, der Film ist wohl ein bisschen zu viel des Guten. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß nicht, von euch auch wahrscheinlich niemand, oder?
Nee, erinnert mich ein bisschen an einen Film. Boah, das war so ein, verzeiht's mir, Kollegen, so ein Telestammtisch-Film, den auch kein Schwein gesehen hat. Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Aber es ging darum, dass er irgendwie seinen alten DDR-Kumpel trifft und er geht davon aus, dass er ihn verraten hat. Und der andere behauptet immer, hatte aber nicht. Und dann wird das so eine ganz miese Nummer. Du denkst am Anfang, es geht einfach um Vergeltung und er bringt ihn um. Aber im Endeffekt macht das genau andersrum, nämlich er bringt sich um und gibt ihm die Schulter dran.
Oh, den habe ich, glaube ich, gesehen.
Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Aber die Geschichte sagt mir auf jeden Fall was.
Ich weiß es nicht mehr. Und daran, also der, was ich habe das Gefühl, ich habe 3 Trailer hintereinander gesehen, als ich darauf geguckt habe. Also das sieht echt voll aus, interessiert mich aber.
Ja, allein was du erzählt hast, das klingt ja so, als hätte man alle Genres wild in den Topf geschmissen.
Ja, aber man sollte jetzt wirklich keine Rachegeschichte oder so, keine klassische Rachegeschichte, wie sie gleich noch besprechen, erwarten, sondern das ist wohl, wie gesagt, ein bisschen von allem. Okay. So.
Aber war das ein deutscher Film, von dem du gerade gesprochen hast?
Ja, 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 ist ein deutscher Film.
Nein, den DDR-Film. Weil das hat mich gerade irgendwie an den Film Remember erinnert. Ein ganz, ganz weirdes Kuriosum mit, ist aber, glaube ich, ein britischer oder US-amerikanischer Film.
Hat auch irgendein bekanntes Gesicht mitgespielt. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Das ist, wie gesagt. Okay.
Ja. Ey, Chris Kraus heißt der Regisseur. Wie gesagt, hat schon einige Filme seitdem gemacht. Und das ist, wie gesagt, so die späte Fortsetzung von 4 Minuten. Wie er ist, weiß ich nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Interesse. Jo. Also ich möchte das gerne mal.
Also ich würd 4 Minuten total gerne mal sehen. Den kenne ich nämlich auch noch nicht. Und der soll echt gut sein, was mir davon erzählt wurde. Auch, dass sie eben 4 Minuten dann am Ende dieses Klavierstück spielt. Das kann ich mir sehr intensiv vorstellen. Und ob der Film das 15 Jahre das jetzt auch so hinkriegt, weiß man's.
Weiß man nicht. Aber vielleicht trotzdem ja interessant für diejenigen, die den Film gesehen haben, also den Vorgängerfilm gesehen haben. Mhm. So, dann kommt heute, da sind wir wieder bei Kitty Green, ein neuer Film von Kitty Green mit eben Julia Garner in einer der Hauptrollen. Die kennt man aus Ozark oder eben The Assistant. Und die andere Dame ist Jessica Henwick, die man in Glass Onion unter anderem zuletzt gesehen hat. Ich hab's nur so verstanden. Ich habe nur den Anfang gesehen, mehr habe ich dann leider nicht mehr geschafft. Es geht hier um 2 junge Backpackerinnen, die nach Australien reisen und schon bei der Ankunft irgendwie in Sydney stellen sie fest, oh, wir haben keine Kohle mehr. Deswegen müssen sie sich auf einen Job irgendwo in der Wildnis einlassen und das machen sie. Sie fahren irgendwo in die Wildnis und werden dann Barkeeperinnen.
Ja, sie sollen irgendwie so eine Bar leiten in einem Kaff. Die Bar gehört dann Hugo Weaving, also ich weiß nicht, wie die Figur heißt. Und sie fragen, ich glaube, die einzige Frage, die sie stellen, sind da Schlangen und sind da Kängurus, genau, da kommt es auch im Trailer. Und dann ist das so ein Film, ähnlich wie The Assistant, es ist so viel MeToo drin, es ist viel mit toxischer Männlichkeit drin, es ist viel Andeutung, es geht so peu à peu, Stück für Stück entfaltet sich das. Es kommt aber nie so richtig zum kompletten Eklat. Und zum kompletten Ausrasten. Also es ist kein, zwischendurch dachte ich mal, es ist ein Genrefilm. Ist es aber nicht.
Ich habe auch, als ich den Anfang gesehen habe, habe ich gedacht, The Royal Hotel, so heißt er, wird jetzt hier so ein richtiger, Outback-Slasher, ne? Also so, genau. Dass wir jetzt irgendwie so eine Art Arthouse-Version von Wolf Creek oder irgendwie sowas kriegen, so, ja. Weil der hat schon so gewisse Anmutungen, wenn sie da halt in dieses kleine Kaff kommen, dann hocken da die Minenarbeiter irgendwie, beglotzen sie erstmal. Es gibt irgendwie so ein Schild mit Brüsten aufgemalt oder irgendwie sowas, da steht da Frischfleisch drauf und all so ein Kram. Also es ist eine sehr, ja, wie er schon gesagt hat, männliche, toxische Welt. Und
es ist halt auch alles, was in dieser Bar passiert, es ist klar, also man weiß, das spielt viel Langeweile eine Rolle. Also die haben einfach nichts anderes zu tun und da wird halt viel Alkohol konsumiert. Der Barkeeper, also hier der Besitzer ist selber Alkoholiker. Das ist seine einzige Einnahmequelle. Das ist halt auch so ein bisschen, dass du immer in dem Dilemma bist. Also die Jungs, die da sind, ey, die machen Sachen. Da hätte ich halt als Chef gesagt, raus. Und zwar Hausverbot.
Ja, aber er kann sie ja nicht rausschmeißen.
Er kann sie nicht rausschmeißen, weil er sagt, ich brauche halt die Kohle. Also was soll ich denn machen?
Die
also,
nennen sich gegenseitig Kants, weil oder nur die Mädels, das habe ich gerade noch nicht so rausgehört. Und
ich glaube, Kant ist da ein Kompliment.
Sagen Sie? Ja, aber was du sagst, es passiert eigentlich nie richtig was. Und das fand ich eben das Interessante. Nach dem Film sitzt du da und denkst, war der jetzt belanglos? Oder hat der durch diese Atmosphäre genau gezeigt, ich meine, ich als Frau kann ja, was weiß ich, kann ja der auch sagen, okay, so fühlt sich's halt an, wenn ich da wäre.
Ja.
Es ist einfach immer so ein Ticken, also es ist eindeutig unangenehm, aber auch so ein Ticken drüber schon, dass du die ganze Zeit denkst, gleich könnte ja was passieren. Und das war dann schon ganz cool gemacht.
Aber gibt es eine Art Explosion des Ganzen? Also
ja, also
Brennt irgendwas irgendwann mal?
Ja, wortwörtlich gibt's eine Explosion, einen Brand, aber es gibt halt nie so diese komplette Eskalation. Also es gibt so Momente, wo du denkst, und jetzt gibt's
Tote.
Blut. Ich hätte mal mit Blut angefangen. Okay. Und das, ja, es gibt ein bisschen Blut, aber es eskaliert nie komplett. Und ich dachte wirklich zwischendurch so, ist das jetzt so, wie ich mir das erwartet habe? Nee, eigentlich nicht. Also er fängt ja sehr bedächtig an. Und wie gesagt, er geht nie in diesen Genreweg. Und dann habe ich aber, da habe ich die Assistant gesehen, habe gedacht, okay, das ist anscheinend so ihr Stil. Ich erwarte eigentlich von ihr jetzt einen dritten Film, wo es dann mal komplett eskaliert. Weil ich frage mich dann schon bei gewissen Sachen, ey, also da ist halt wirklich kein sympathischer Mann in diesem Film. Wirklich keiner. Es gibt eine Figur.
Tooth.
Ja, aber wir spoilern ja jetzt bei so einem Film, finde ich nicht. Aber auch da ist am Ende, finde ich, etwas, was das Ganze, was er vorher zeigt, ein bisschen ad absurdum führt. Finde ich zumindest.
Ja, aber ich finde doch die Aussage, es muss ja nicht eskalieren, damit es schlimm sein. Schlimm.
Nee, absolut, genau. Ja. Also deswegen, wer jetzt erwartet, das ist irgendwie ein Horror-Slasher und da geht's dann in schönen Blut, Gewalt, Gedärme. Nee, überhaupt nicht. Sondern es ist wirklich so, es ist unangenehm, es setzt Spitzen so in diese, es fängt mit Bedrängen an, irgendwann wird's halt so dieses sexuell Übergriffige. Und wie oft man da Nein sagen muss. Bis ein natürlich alkoholisierter Mann kann immer sagen, ja, der weiß ja nicht ganz, was er macht. Aber beim vierten, fünften Nein muss ich es doch mal checken.
Ja, und das lächel doch mal. Nee, ich muss nicht lächeln.
Nee.
Ja.
Ich weiß nicht, mein Sohn braucht manchmal mehr Neins.
Das Thema wollen wir hier nicht vertiefen.
Ja, aber ich habe noch Bock auf den, vor allem ist ja knackig, 90 Minuten oder ja. So. Ne? Und nach eben The Assistant bin ich, also gut zu wissen. Also ich finde, das ist jetzt schon mal eine wertvolle Information, dass man jetzt nicht irgendwie so eine richtige Rache oder sonst irgendwas, so einen richtigen Höhepunkt erwarten sollte. Aber ja, eine genaue Beobachtung eben von vielleicht ja, wie soll man sagen, so Teufelskreisen.
Ja.
Weil auch das ist ja bei The Assistant offensichtlich.
Ja, absolut.
Da muss ja eine Menge passieren erstmal, bevor man aus diesen ganzen Strukturen, aus diesem ganzen System da irgendwie rauskommen kann, bevor sich das wirklich ändert. Und wahrscheinlich ist das hier ein System.
Ja, es ist ja da auch diese Ambivalenz des Alkohols, ne? Also Jessica Henwick trinkt dann ja auch mit.
Die Ambivalenz des Alkohols.
Die Banalität des Bösen, die Ambivalenz des Alkohols, das ist heute schön, ja. Nee, also sie trinkt dann ja mit. Also kann man sich natürlich fragen, soll man als Bardame, also sei als Wirt nie dein bester Kunde, das weiß man ja. Aber sie macht
never
halt mit.
Never get high on your own supply.
So ist es. Und deswegen weiß man bei Julia Gardner, die ist völlig klar, nee, ich mach da nicht mit. Die ist auch immer so außenstehend. Und Jessica Henwick ist drin. Und dann kannst du natürlich sagen, also dieses berühmte, ja, da war ja halt Alkohol im Spiel, ist halt trotzdem völlig egal. Nein ist Banalität, ne? Nein ist Nein.
Ja. Aber ich bin gespannt. Guckst du ihn an?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, gut. So, dann ein Film, der lief schon beim Fantasy Filmfest und ich hoffe, er wird einige Aufmerksamkeit hier, sag ich mal, generieren. Er heißt im Original ja Animal Kingdom, beziehungsweise Le Royaume. D'Animal, ein französischer Film mit Romain Duris, glaube ich. Den kennt man unter anderem aus Final Cut zum Beispiel oder aus dem Musketier, aus dem letzten Tierfilm, der Musketier D'Artagnan, da hat er auch mitgespielt.
Ah, okay.
Falls den jemand noch nicht gesehen hat.
Nee, hab ich nicht gesehen.
Ich bin ein richtiger Fan geworden.
Der ist gut, ne? Ja, ich bin da auch.
Ich find's so schade, dass der zweite Teil jetzt nicht mehr ins Kino kommt. Ja, sondern
aber Hauptsache, er kommt überhaupt.
Er kommt auf DVD. Okay. Aber falls ihr den noch nicht gesehen habt, ey, dieser D'Artagnan-Film.
Also ich hab mit Steven drüber gesprochen und ich war schon so, dass ich dachte, okay.
Also wirklich, der ist echt ordentlich. Schöne, viele Plansequenzen, Action, wie bei John Wick quasi.
Assistant D'Artagnan.
Ja.
Kleiner Liste, nee.
Und hier kommt ein neuer Film, Animalia heißt der hier bei uns in Deutschland. Warum auch
immer. Naja, also das Animal Kingdom, das überhaupt in den USA dieser Film noch so heißen kann, und weil es gibt doch so viele.
Ja, es gibt vor allem einen coolen Film, Animal Kingdom.
Eine
auch
Serie
der in Australien
gibt's ja
spielt.
Auch und so weiter, also.
Ja. Ja, hier geht es um einen Vater und einen Sohn, die beide, sag ich mal, aus der Stadt wegziehen, aufs Land, denn dort auf dem Land befindet sich ein Institut und in diesem Institut befindet sich deren Mutter oder beziehungsweise die Mutter von dem Jungen beziehungsweise die Frau von dem Mann, weil, ja, die Mutter unter einer, ich sag jetzt mal, Entwicklung leidet, die mehrere Menschen jetzt in dieser Welt schon an den Tag legen, denn sie verwandelt sich in ein Tier. Sie verwandelt sich in eine Art Katze, aber wir sehen im Laufe des Films auch Menschen, die verwandeln sich in Vögel, die verwandeln sich in Ratten, in Nilpferde, in was weiß ich. Es gibt eine neue Mutation oder es gibt eine neue Entwicklungsstufe des Menschen, der halt mit Tieren fusioniert. Und weil die Menschen wirklich wie so oft nicht wissen, was sie damit machen sollen, sperren sie sie halt oder versuchen sie sie irgendwo auszulagern oder eben halt in irgendwelche Institute zu packen, um halt A, zu erforschen, was da los ist und B, vielleicht ein Heilmittel zu finden. Und um halt eben näher bei der Mutter sein zu können, ziehen halt Vater und Sohn da aufs Land, was halt zu verschiedenen Komplikationen oder zu verschiedenen Situationen führt. Unter anderem wird es halt auch dadurch schwierig, dass ein Transport mit eben solchen, ich sag jetzt mal Mischwesen, hat einen Unfall, glaube ich, ne? Oder? Und dadurch können einige entkommen. Und der Vater glaubt halt auch, seine Frau ist entkommen und macht sich halt dann in die Wälder, um nach ihr zu suchen. Okay. Während der Sohn parallel, ja, zum einen mit der Schule klarkommen muss und halt eben mit den Leuten da vor Ort irgendwie darunter leidet, dass halt seine Mutter da ist und er sie nicht sehen kann. Er dann ebenfalls ein Mischwesen findet, beziehungsweise öfter mal sieht, mit dem er halt versucht, eine Art Beziehung aufzubauen. Und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und der Vater lernt dann noch eine Polizistin kennen und so weiter und so fort. Und wenn ich diesem Film eins ankreiden kann, ist es halt meiner Ansicht nach, er hat ein oder zwei Nebenhandlungen zu viel. Ich hätte gern mehr zwischen dem Verhältnis des Sohnes und des Vaters gesehen, denn das fand ich echt stark. Ich fand den Sohn cool, ein junger, Newcomer, sag ich mal, ein Nachwuchsdarsteller, der hoffentlich demnächst den einen oder anderen größeren Film noch bekommt, weil den fand ich echt, da wurde man aufmerksam, also ich wurde aufmerksam. Romain Duris macht's super, weil er halt auch nicht der, er ist nicht der Allwissende, er ist aber auch kein vollkommener Idiot, sondern er ist irgendwie dazwischen, er ist normal, er macht Fehler, er erzählt auch Scheiße, aber er versucht auch irgendwie bei dem Sohn, sag ich mal, anzukommen und Verständnis für seine Situation zu zeigen. Und ja, wenn ich dem Film was ankreiden kann, dann ist es, dass er sich halt ein bisschen viel Nebenhandlungen raufschafft. So.
Ist ja 2 Stunden 8 lang, ja. Also ein Ticken zu lang. Also es ist gut, um die Menschlichkeit der Figuren zu unterstreichen. Eben auch die, es sind so ein paar Nebencharaktere, die eingeführt werden, die ich auch alle sympathisch fand. Auch deine Adele ist ja dabei, die Schauspielerin. Ne?
Ja, Adele Alexopoulos, die spielt die Polizistin.
Genau, aber ich habe von dem Film noch nichts gehört gehabt, auch zur Vorbereitung hier jetzt auf die Sendung, dann den Trailer anguckt, dachte, geil, den Film muss ich sehen, dann Screener bekommen und ich fand den auch, der hat mir auch total gut gefallen.
Ja, und, ey Diesel, ich weiß nicht, konntest du jetzt ein bisschen weiter gucken?
Ich glaube, es müssten 20 Minuten sein, die ich gesehen habe, dann ist der Stream abgebrochen, was mich sehr geärgert hat, weil ich musste von Anfang an sehr stark an The Innocence denken,
ja,
so von der Intensität der Atmosphäre und auch von der Klarheit der Bilder, aber ich kann natürlich überhaupt nicht, also ich mag kaum über den reden, weil das ist das Einzige, ich konnte die erste Atmosphäre so ein bisschen aufsaugen, aber sonst...
Also The Innocence finde ich, so von rein optischen her, finde ich das ganz gut, ich finde The Innocence immer noch einen Tick härter, dafür ist an Animal Kingdom nicht hart, nicht zu hart so, obwohl es mir, wie gesagt, auch ans Herz ging, die ganze Beziehung zwischen Vater und Sohn. Aber ich fand halt, der ist erstaunlich gut getrickst.
Ja, genau, das ist mir auch aufgefallen. Du hast ja, das siehst du ja im Trailer schon, du hast ja die Masken, du hast bestimmt viel CGI, aber durch die Art, wie der Film inszeniert ist, also der macht selten so richtig voll drauf, sondern du siehst was im Hintergrund, es fliegt einmal durch, es läuft was kurz vorbeiläuft und dadurch haben die ganz viel Atmosphäre und vielleicht auch dadurch, dass irgendwie keine Billigkeit oder so an der Maske dann auffällt, haben die das hingekriegt. Du bist irgendwie mal beim Arzt und im Hintergrund siehst du nur so ein kleines Mädchen sitzen, was so eine Ameisenbärenschnauze hat. Aber du siehst sie nie scharf. Und dadurch, dass das so einfach im Hintergrund kurz gezeigt wird, das hat der Film total toll gemacht mit dieser Inszenierung, fand ich.
Und selbst das Make-up, was man halt mal näher sieht, wie zum Beispiel bei dem Vogelmenschen, das sieht gut aus.
Ja.
Das sieht gut aus. Es gibt so ein, ich weiß gar nicht, was ist das für ein Vieh, das diese Kanus da umschmeißt? Also es sieht aus wie ein Nilpferd auf zwei Beinen. Ungefähr. Ja. Weißt du, das ist abends, da sind sie bei diesem Kanuverleih und dann geht der Junge da hinten zu diesen ganzen Kanus und dann kommt dieses Fieder an und schmeißt da irgendwie alles um.
Ja, ich glaube auch gar nicht, dass die Menschen unbedingt zu einer bestimmten Tierart werden, sondern es ist, wie du sagst, so ein Mischwesen. Auch es läuft ja manchmal so eins mit so ganz langen Gliedmaßen hinten rum. Und da wusste ich auch nicht, das kann ja keine Heuschrecke sein. Ne? Das war auch nicht ganz, also es sind nicht ganz eine bestimmte Tiersorte, glaube ich.
Aber wie gesagt, manchmal gibt's halt Nahaufnahmen und wirklich dieses Nilpferdvieh, das sah richtig, richtig gut aus. Also es war wirklich gut.
Krass.
Ja. Und ja, ich hoffe, der Film findet ein Publikum. Also es wäre ein bisschen schade, wenn wir uns immer wieder irgendwie über, ja, vielleicht die Gleichförmigkeit im Kino und so viele Blockbuster und was weiß ich unterhalten und dann so ein Film halt dann einfach untergeht. Der ist gut gemacht, der erzählt eine menschliche Geschichte und hat dann noch nebenbei eine Menge im Angebot, woran man sich irgendwie entlanghangeln kann und so, ja. Und diese Beiläufigkeit, was du gesagt hast, das finde ich auch, steht dem Film sehr gut zu Gesicht.
Genau, wenn man den Trailer guckt, man sich nicht verwirren lassen. Ich dachte kurz, er hätte mehr Horroraspekte und wo manche Dinge sind vielleicht von der Idee her auch Horror, also dieser Übergang vom Mensch zum was auch immer Wesen, aber er ist nie, war für mich nie ein Horrorfilm. Obwohl er spannende Momente hat, es war eher dieses Menschliche, ja, was dann im Vordergrund stand.
Es ist eher, er wirkt eher wie so ein Endzeitfilm.
Okay.
Ja, also wo die Situation an sich ja eigentlich schon irgendwie vielleicht ein bisschen Angst macht auch oder ein bisschen unwohlig ist, so, aber nie irgendwie du ständig die Gefahr hast, da lauert jetzt irgendein Vieh oder ein Biest um die Ecke und will dich irgendwie niedermachen oder so, sondern ja, man lebt jetzt halt einfach damit so.
Du weißt ja auch nie, wie menschlich die dann noch sind. Das wird auch nie geklärt. Das ist eine Frage, die kann man sich dann selbst überlegen. Sind das jetzt alles aggressive Viecher? Nee, wie viel Menschlichkeit steckt da drin noch? Keine Ahnung. Guckt euch den Film an.
Und muss es immer Aggressivität sein, was so ein Tier ausstrahlt? Ne? Also das ist ja, meistens sind sie auch nur aggressiv, wenn sie sich bedroht fühlen. Also dementsprechend, ja. Und wenn einer aggressiv ist und sich bedroht fühlt und dann aggressiv wird, da kann man jetzt
wahrscheinlich mal Wegstränge schlagen.
Der kennt sich ganz gut damit aus. Jason Statham hat einen neuen Film am Start, inszeniert von, jetzt kommt's, David Ayer, nach einem Drehbuch von, jetzt kommt's nochmal, Kurt Expendables 4 oder Equilibrium Wimmer. Und bitte, normalerweise sind wir hier Menschen, die gerne mal sagen, ja, guckt euch den Film unbedingt im Original an, denn da kommen die Gags besser rüber oder da ist es irgendwie, da ist Verständnis klarer oder da kriegt man das Schauspielerische besser mit. Nein, Leute, geht in diesen Film und guckt ihn euch unbedingt auf Deutsch an. Es ist die bescheuertste Synchro, die ihr dieses Jahr im Kino hören werdet. Ja. Worum geht's? Es geht um einen Imker, der netterweise bei einer älteren, in der Pension sich befindenden Lehrerin auf dem Grundstück oder beziehungsweise in der Nähe des Grundstücks einer älteren Lehrerin oder pensionierten Lehrerin seine Bienen züchtet. Und diese ältere Dame, ja, wird reingelegt. Wirklich ganz, ganz bitterböse von so wirklich ganz, ganz schmierigen, fiesen, von so einer ganz, ganz schmierigen, fiesen Start-up-Klitsche. So ein Internet-Scam-Firma. Hat ihr sämtliche Ersparnisse, sogar die Ersparnisse von einer Kinderstiftung, die sie gegründet hat.
Oh nein. Ja.
Alle Konten geplündert. Und das führt dazu, dass die Dame den Freitod wählt und also sich selbst umbringt. Und das kriegt Jason Statham mit. Und Gott sei Dank, er ist nicht nur einfacher Imker. Nein, er gehörte zu einer ultra, ultra, ultra geheimen Organisation namens The Beekeepers.
Oh mein Gott.
Wenn das System versagt, ja, wenn alle Stricke reißen, wenn die Mächtigen nicht mehr die Kontrolle haben oder wissen, was sie machen oder eben selbst Teil des Bösen sind, wenn die Bienenkönigin schlechte Nachkommen generiert, dann kommen die Beekeeper zum Einsatz und räumen auf.
Aber arbeiten die Bienen mit denen zusammen?
Also er benutzt einmal ein, zweimal Bienen, ne?
Das erwarte ich
ja wohl. Ja, er benutzt auch ein Glas Honig und wirft, obwohl das so lange dauert, bis er es produziert hat, aber...
Das erwarte ich ja wohl. Also er muss die Bienen ja nicht anzünden, aber er muss so sie abrichten. Die kriegen so kleine Bomben und kleine Messer.
Ja, genau, er muss sie abrichten und dann müssen
und
die machen, was er
und zieht sich so ein Stirnband.
Macht sich so Streifen hier so runter. Jetzt wird's ernst.
Ja, ey... Also, der Film klingt so Banane auf dem Papier, nimmt sich aber gleichzeitig so ernst und hat dann wirklich so dumme Dialoge. Und die Dialogregie, was habe ich,
irgendwas Schaller.
Schaller, Herr Schaller, Björn Schaller. Björn Schaller, großartig, wirklich.
Macht weiter so.
Ganz großartig. Experten wissen es, er hat schon bei Dragon Ball die Dialogregie gehabt und wenn ihr Fans der bekloppten Synchro von Dragon Ball seid, ich hoffe, es war Dragon Ball, Alvin, du hast es vorhin mal gesagt.
Dragon Ball Z, ja.
Dragon Ball Z. Dann guckt euch diesen Film unbedingt auf Deutsch an. Ey, es ist wirklich, die Anzahl, die Schlagzahl an dummen Sprüchen ich konnte nicht mehr.
Aber dann, das klingt aber sympathischer als bei Expendables 4.
Ja,
weil deutlich. Der hatte ja auch ätzend, also da wurde es ja irgendwann ätzend und dumm und dämlich.
Ja, ja. Also ich muss auch sagen, der ist alles in allem sympathischer als Expendables 4, weil er halt auch dann verstanden hat, was er ist. Er ist nämlich halt ein Rachefeldzug von Jason Statham, der halt schon ein paar coole Nahkämpfe ausführen darf, Die Action-Szenen, die so ein bisschen abseits der Nahkämpfe sind, kann man sich drüber streiten. Es gibt manche, die gehen geschickt mit der Gewalt um und kaschieren auch mal hier und da etwas, sag ich mal, anständig, so dass man trotzdem das Gefühl hat, es ist heftig.
Na, hat er eine 18 eigentlich?
Ja, 18, ja.
Aber ich glaube, es liegt am Thema.
Ja.
Er hat aber auch 18er Gewalt, aber nicht durchgängig.
Ja, genau, ja. Aber ich habe die Diskussion heute schon mal irgendwo gehört, dass das irgendwie, der ist doch gar nicht so hart. Nee, aber ich glaube, es geht ums Thematische, ne? Dieses, ja. Selbstjustiz. Und da kommen halt auch so Sätze drin vor, ne? Wenn der Staat versagt und wenn die Gerechtigkeit, wenn die nicht von Rechts wegen erzeugt werden, müssen wir das selber machen. Das
weil er muss halt nach nicht ganz so oben gehen.
Natürlich, so
ist er ja. muss so wirklich nach so ganz
oben gehen. Fisch denkt halt. Vom Kopf her.
Mhm. Ja, und das Ding ist halt,
die Biene sticht vom Hintern her. Ja, also,
ich weiß es nicht. Der Stachel ist stumpf. Und natürlich, es gibt eine Menge Bienenallegorien, beziehungsweise Bienenwortspiele.
Das ist alles was früher bei den DVDs so als Funfact wahrscheinlich eingeblendet wäre. Das sondert Jason Statham dann ab. Die ein oder andere Allegorie oder das ein oder andere Bild sitzt nicht so ganz, weil ich irgendwie hatte ich verstanden, also Hornissen sind wohl die Feinde von Bienen. Liebe ImkerInnen, bitte nicht mich kritisieren, dass ich keine Ahnung habe. Ich habe keine Ahnung. Und dann dachte ich, und was macht jetzt der Bienenstock und was macht jetzt der Beekeeper? Und das hat dann irgendwann nicht mehr so ganz gepasst.
Man hatte ja, es ist das völlig scheißegal, welche Metapher.
Ja, man hatte das Gefühl,
es war irgendwas man hatte am Anfang, damit Bock, man den
hatte
Film,
irgendwie ein Fachbuch gelesen und dachte, das baue ich jetzt ein.
Also das ist völlig
das klingt gut, das machen wir.
Und die Sprüche, was haben wir da für Sprüche? Also wir haben hier ganz klar Paris, Athen, auf Wiedersehen, das kommt mir nicht in die Lummeltüte, dem muss mal richtig die Gurke geschält werden. Solche Sprüche haben wir ja den ganzen
Tag. Was soll der Wichs? Oh Gott. Ah, warte mal, ich hab noch ein paar, Alper hat mir ein paar geschickt, ich hoffe, ich krieg sie noch zusammen. Warte. Ah, hier. Wirklich, wir haben uns herrlich, und es gibt so einen Spruch, da sagt er, und den kriege ich leider nicht mehr zusammen, jetzt wird's lyrisch. Bienen dienen und dann kommt noch ein anderer Vers hinterher. Und es ist so.
Irgendwas mit liegen, weil
er irgendwann auf die Fresse Beinen,
ich weiß es nicht mehr.
Er sagt ihm ja, willst du deinen Bienen dienen oder dich ergeben? Und dann irgendwie und so. Im Original sagt er ja dann, hattest du ja vorhin gemeint, to be or not to be und dann eben to be.
Ja.
Kleine Ani-Reminiszenz.
Wenn jemand dieser Arschgeige die Gurke schälen kann, dann bin ich das. Nenn mich Mr. Ficker, du verfickter Ficker. Oder das ist ein
bisschen wie Doggy-Style hier.
Oder das kommt mir nicht in die Lümmeltüte. Das fand ich auch super. Und dann wirklich, du siehst Sprachnachrichten werden dann eingeblendet, in denen steht, oh krass, lol. Ja, genau. Und das schickt dann halt eine von dieser Beekeeper-Organisation. Ja? Das ist so gut.
Ja, ich freue mich.
Also, liebe Leute, es gibt bestimmt Menschen, die werden diesen Film in Sachen Kulturkrieg einordnen können. Oder werden es definitiv machen. Ich sag mal so, kann man. Der Film bietet dafür Anlässe oder Ansätze. Aber letztendlich ist es ein Bienenzüchter Jason Statham, der halt wirklich irgendwelche schmierigen mit dem Skateboard durchs Büro
surfenden Wolves of Wall Street
Latte Macchiato, Soy
Hafermilch
trinkende, sich massierende Start-up
Futsis. Klangschalen, ja.
Ja, Klangschalen und so weiter. Also man hat hier gewisse Feindbilder und Klischees, die werden kräftig bedient. Mhm. Und dementsprechend kann man da schon wütende alte Männer sehen, die sich dachten, ja, jetzt kriegen sie ihr Fett weg. Aber letztendlich, es ist ein Jason Statham-Film. Jason Statham macht das, was er macht. Er ist eine Abrissbirne auf zwei Beinen und reißt halt alles ab. Und ich sag mal so, eine Fortsetzung würde ich mir angucken.
Ja.
Aber nur auf Deutsch.
Mit der also, Synchro. Herr Schaller, bitte machen Sie auch dafür die Synchro. Ja. Ich bin auf jeden Fall dabei.
Definitiv.
Oder für Expendables 4 zum Beispiel, damit er dann besser wird.
Ja, das wäre auch gut.
Vielleicht muss man den auf Deutsch gucken, der ist eine kleine Perle auf Deutsch.
Ja, vielleicht.
Aber einfach.
Wissen wir nicht.
Haben wir den nicht auf Deutsch geguckt?
Nee, aber im Vergleich zu, ich sag mal so, also auch Beekeeper ist vom Drehbuch her wirklich vollkommen Banane.
Ja, okay. Also, es ist Trash, es ist eindeutig Trash.
Was so Zeit angeht, also es kommt dann immer, also das Gefühl, es passieren 50.000 Sachen, dann, ja, gestern. Also, gestern ist das Haus
gestern hast du deine Mutter verloren.
Und,
ach stimmt, ja, ich trauere.
Genau, ich trauere. Ich sauf einmal und dann komme ich wie als FBI-Agentin, die ist auch so völlig random.
In diesem Haus habe ich meine Unschuld verloren.
In dieser Scheune.
Habe ich meine Jungfräulichkeit verloren, erzählt sie ein paar. Und er sagt,
während es gerade abgebrannt ist oder da 1000 Leute umgebracht worden ist.
Okay, aber was mich halt interessieren würde, wäre, ihr habt ihn also auf Deutsch synchronisiert und nicht mit deutschen Untertiteln gesehen.
Nee, komplett synchronisiert.
Mich würde interessieren, wie dann die Originalfassung ist.
Ja, auch das ist ein Ding, was ich vielleicht demnächst mal rausfinden werde.
Aber das mit dem To Be ist ja immerhin im Original auch drin.
Das
habe ich auch erwartet.
Das ist also im Original drin, aber
wie sag mal das so, ist ja auch eine kleine Ani-Reminiszenz, ne? To Be or not to be.
Ja, gut, aber das war ja auch schon überall, ne? Ja.
Warum nicht Untertitel Not the Beast, Ausrufezeichen?
Tja. Also, ich sag mal so, man ist hier ein bisschen mehr bei Wicker Man mit Nicolas Cage als bei
find ich gut.
Land of Honey, Milk and Honey und sowas. Aber ey, wenn man Bock hat, mal wieder Jason Statham Rache nehmen zu sehen, dann ist das hier eine sichere Sache.
Ja.
Ja, ist halt im wahrsten Sinne des Wortes ein B-Movie.
An den musste ich auch gerade denken.
Der war auch schön.
Ja, der war das Honigkomplott.
Ja. So, damit hätten wir die Kinostarts abgearbeitet. Und machen noch schnell mal die Mediathekentipps, glaube ich. Weil ich glaube, bei den Streamer-Tipps müssen wir noch ein bisschen länger arbeiten.
Ah, die Karte meiner Träume, der ist schön.
Genau, ja. Aber vorher für unsere Kampfsportfreunde gibt es unter anderem Karate Kid 1 und 2 in der ZDF-Mediathek. Die ZDF-Mediathek quillt gerade über vor Filmen. Das ist wirklich unglaublich. Jetzt zwischen den Weihnachtsfeiertagen. Ey, Ghostbusters 1 und 2, Quarantäne, was war das noch?
Back to the Future.
Back to the Future. Gesehen, ja.
Was?
Der Blob. Wind River. Und also eine ganze Menge, also richtig viel. Und jetzt sind gerade Karate Kid 1 und 2. Daniel LaRusso lernt Karate, um sich gegen fiese Schläger zur Wehr zu setzen und reist dann nach Japan, um dort gegen fiese Schläger anzutreten.
Ich glaube, ich gucke den erstmal.
Ja, bis zum 13.01. Also.
Ihr müsst euch ein bisschen beeilen, ja. Dann, ja, auch noch ZDF, also mit Inhalt Bigger Splash. Das Remake von Swimming Pool über eine Rocksängerin mit Stimmbandentzündung und ihren Ehemann, die ihren Urlaub da verbringen und dann kommt plötzlich ihr Ex mit seiner Tochter und alles gerät durcheinander.
Hatten Andi und ich mal eine sehr lustige Diskussion.
Genau, wer fand den Scheiße und wer fand den gut?
Ich fand den Scheiße und Andi fand den gut. Ich finde den ganz furchtbar. Das ist Luca Guadagnino, ne?
Ja, Luca Guadagnino.
Ja, der hat jetzt bei mir irgendwie, ist jetzt zu einem Hit-and-Miss-Regisseur geworden bei mir leider.
Ja, also nach Bones and All?
Nein, da bin ich auch gar kein Fan von. Da bin ich sehr bei Tino tatsächlich.
Ja.
Der hat einmal ich weiß nicht, ob es in der Sendung war.
Ich glaube, es war in der Sendung, ja.
Da hat er sehr über den hergezogen, hat mich sehr bestätigt. Ich finde den ganz furchtbar. Aber was hat er? Bigger Splash, dann kam Suspiria. Call Me By Your Name.
Call Me By Your Name, Suspiria.
Suspiria. Und dann Bones and All. Ja, wirklich, exakt Hit and Miss.
Oh. Und dieser Challenges, ne? Oder Challenges.
Der kommt jetzt, ja.
Der mit Zendaya.
Genau, ja, genau.
Ja.
Tennis.
So, dann habe ich noch einen Film, den empfehle ich immer gerne, weil er ist im Vergleich zu diesen überdrehten chinesischen Filmen, die er in letzter Zeit gemacht hat und die auch nationalistisch immer sehr krass gefärbt sind, ist er was anderes. The Foreigner mit Jackie Chan und Pierce Brosnan. Jackie Chan verliert bei einem Bombenanschlag seine Tochter und möchte eigentlich, dass, ja, irgendwas unternommen wird. Aber es wird nichts unternommen. Pierce Brosnan, der unter anderem mit daran beteiligt ist oder mit involviert ist, hält sich da ein bisschen, oder beziehungsweise sind die Hände gebunden. Deswegen schreitet der Ex-Vietcong-Kämpfer allein zur Tat. Ist auch ein klassischer Rachefilm, aber mit Jackie Chan in halt einer echt ungewohnten Rolle.
Und der bietet ein bisschen Honig züchtet.
Und er bietet echt gute Action. Ist inszeniert worden von Martin Campbell, ne? Der unter anderem Casino Royale und Goldeneye gemacht hat. Und hier hat er echt ein schönes Spätwerk für Jackie Chan inszeniert so. Unter anderem auch mit Stunts choreografiert oder koordiniert von unserem guten Freund Vidan Tran, der schon bei Darth Maul Apprentice die Stunts gemacht hat und jetzt auch schon bei Dune und so mit dabei war. Also kann ich nur empfehlen, ebenfalls ZDF Mediathek.
Kenn ich auch noch nicht.
Kennst du noch nicht?
Nee.
Ey, guck dir den an. Der ist wirklich gut.
Gut.
Und dann, ja, wer mal wieder ein schönes Wohlfühlkino braucht, großer Fan ist von Die fabelhafte Welt der Amélie, der sollte sich von Jean-Pierre Jeunet Die Karte meiner Träume anschauen, über ein kleines Wunderkind, das sich auf Reisen macht, um seine Erfindung bei einer Art Kongress vorzustellen. Denn der Kongress hat nicht irgendwie geschnallt, wie alt er eigentlich ist. Und deswegen reist er durch ein Postkarten-Amerika, wo alle auch relativ freundlich sind. Also es ist ein sehr schönes Amerika, was hier gezeigt wird, basiert auf einem Roman.
Ist ein Jugendbuch, also auch Jugendbuch. Schönes Jugendbuch mit vielen Karten drin, viele Illustrationen, also ist auch ein ganz süßes Buch.
Ja, und ich mag den gerne. Also der ging im Kino echt unter, leider, hat er nicht verdient. Ist jetzt, wie gesagt, ist einfach ein Wohlfühlfilm, ne? Sollte man jetzt auch nicht allzu.
Aber ein Kreativer, also inszenatorisch ein Kreativer.
Ja, muss ich auch sagen.
Ja, ja.
Aber auch schon 5+ Jahre alt, oder?
Ja, ja.
2015 würde ich jetzt sagen.
Das ist auch der Amelie-Macher, ne, oder?
Das ist ja Amelie Macher.
Ja, gut, dann passt das doch.
Ja. So, dann haben wir noch ein paar Streaming-Tipps. Was kann ich schneller abhandeln? A Thousand and One. Hat den jemand von euch gesehen?
Nee, noch nicht.
Eine Mutter kommt aus dem Knast und beschließt, ihren Sohn, der bei einer Pflegemutter lebt, zu entführen und taucht mit ihm in Harlem unter falscher Identität. und möchte ihn dort zur Schule schicken. Wurde vor allem wegen der Hauptdarstellerin gelobt, Teyana Taylor, die diese Frau, diese widersprüchliche Frau wohl sehr impulsiv mit sehr viel Elan spielen soll. Aber ansonsten hat der Film schon so ein paar Unglaubwürdigkeiten, beziehungsweise gerade das Ende soll ein bisschen hart an der Suspension of Disbelief-Grenze kratzen.
Ist das so eine Sky-Eigenproduktion oder was ist das? Bei Sky läuft, steht da? Okay.
Der läuft bei Sky. War ein Kinofilm. Aber der war ein Kinofilm, genau.
Nix von gehört.
Dann gibt es auf Netflix einen Anime, zu dem habe ich nicht wirklich viel mitbekommen. Er ist vom Studio MAPPA und hat wohl Leute dabei, die unter anderem schon an Attack on Titan und sowas mitgearbeitet haben, an, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Mesh Lee und so weiter. Also, wie gesagt, ich weiß nicht viel. Es geht um eine Stadt, Maboroshi. Es geht um eine Stadt, in der eine Fabrik explodiert und das führt halt zu verschiedenen Verstrickungen und so weiter. Klang für mich aber interessant, beziehungsweise es ist mal wieder ein Film und keine Serie, deswegen war ich so ein bisschen erfreut, mir mal einen Anime-Film auf Netflix mal wieder anzuschauen, von dem ich wirklich noch nie was gehört habe, beziehungsweise der mir gänzlich unbekannt ist. Und er ist auch nicht so lang. Und dementsprechend ist es ja vielleicht für den einen oder anderen interessant, beziehungsweise hat die eine oder andere schon davon gehört und freut sich jetzt, dass der endlich zu Netflix kommt. Der wurde nämlich schon vor langer Zeit angekündigt. So, dann habe ich einen Film gesehen, der kommt jetzt zu, auch bei Sky ist der jetzt erschienen. Den hatte ich schon eigentlich letztes Jahr mal sehen wollen, weil ich schon einiges Gutes über ihn gehört habe. Und jetzt habe ich endlich geguckt, Polite Society. Über zwei, was sind sie, Pakistanier? Ja, Pakistani?
Das haben Sie schon gesehen?
Zwei pakistanische Schwestern. Die eine möchte gern Stuntfrau werden, die andere hat gerade ihre Kunstschule aufgegeben, weil sie sich nicht für gut genug hält. Und gerät jetzt so gesehen aufgrund einer Veranstaltung, bei der ihre Mutter zugegen war, gerät sie jetzt in die Heiratspläne einer reichen pakistanischen Familie. Da ist ein Sohnemann, ein Arzt, der soll verheiratet werden und die ältere Schwester, die die Kunstschule abgebrochen hat, ja, scheint das perfekte Heiratsmaterial zu sein, was die Schwester alles andere als cool findet und deswegen diverse Unternehmungen unter anderem mit ihrer Freundin startet, um diese Hochzeit oder Verlobung zu verhindern. Und das Ganze, hey, macht Spaß.
Ja, also es hatte für mich so ein bisschen Kingsman, also vom Spaßfaktor her, weil die haben dann einfach völlig abstruse Kämpfe zwischendrin, auch die Schwestern untereinander, da steht auch gleich Khan versus Khan und die zwei Schwestern haben dann halt einen Kampf in der Wohnung, in der sie auch alles kleinschlagen.
Die waren wirklich die ganze Bude. Ja.
Und sie schlägt ihre Schwester dann auch in den Bilderrahmen von sich selbst rein. Und es ist auch, ich fand es auch spannend, dass man eigentlich ganz lange nicht weiß, die kleine Schwester ist ja eifersüchtig auf die große Schwester, oder es wird zumindest angedeutet, man weiß gar nicht, ist es hier einfach nur eine Eifersucht von der kleinen Schwester auf eine große oder ist da wirklich irgendwas Großes hinten dran? Das fand ich auch ganz gut gemacht beim Film.
Ja, ja. Und er spielt natürlich sehr viel mit auch eben Tollywood, Bollywood, Collywood, Sandalwood-Mechanismen. So,
okay, gekauft.
Ja, also es gibt eine schöne Tanzszene. Es gibt eine echt schöne Tanzszene, wo sie halt so ihre Kung-Fu-Fähigkeit oder Karate-Fähigkeiten mit einfließen lässt. Aber auch so, was die Inszenierung von gewissen Dingen angeht, so Enthüllungen oder Konfrontationen, dann wird dann rangezoomt, beziehungsweise kriegst du dann so schön die einzelnen Positionen zur entsprechend dramatischen Musik. Farblich ist es alles sehr kräftig und dann arbeitet auch immer mit viel Kapiteltiteln und so.
Ja, auch als die Schwestern sich streiten, plötzlich ist Slow-Mo, einfach nur wie die eine Schwester sich in der Wohnung zu Hause zu ihr umdreht, dann kommt Gewitter donnern im Hintergrund. Der hat einfach Spaß gemacht.
Ey, der macht Spaß. Ja. Der macht wirklich Spaß. Es ist ein sehr schöner
Liste.
Ja, auf die Liste.
Auf die. Kommt auf die Liste, ja, würde ich machen.
Ja, ich hab Bock.
So, dann Klassiker für des Prügelkinos, des modernen Prügelkinos, Romeo Must Die, ein Film, der entstanden ist, um den Soundtrack zu verkaufen. mit Jet Li als, wie soll man sagen, als Rächer, der in die Vereinigten Staaten reist, um eben den Tod seines Bruders zu rächen, der in irgendwelche Ganggeschichten verwickelt waren, denn da soll ein Hafengebiet erschlossen werden, jemand kauft Grundstücke und irgendwie will jemand das verhindern und bringt halt diverse Menschen um. Und Jet Li gerät so gesehen zwischen die Fronten und verliebt sich ausgerechnet in die Tochter von Delroy Lindo, des anderen Gang-Anführers.
Von den Capulets. Ich meine.
Ja, genau. Also wir haben ja eine Multikulti-Romeo und Julia-Geschichte mit Kampfsportsegmenten. Und ja, im Soundtrack der unter anderem durch den einen Song von Alaya, die halt hier die weibliche Hauptrolle spielt, auch echt dick durch die Decke ging. Gucke ich mir wieder gerne an.
Ist das nicht so ein typischer RTL 2-Film?
Ja.
Der da irgendwie
ganz klassisch
alle vier Wochen
ganz
so 22:15 läuft.
Aber wie gesagt, es gab zuerst den Soundtrack und dann gab es den Film. Mhm. Ja. So, und dann wollte ich nochmal hier auf diese beiden Filme eingehen, die es geschafft haben, nach unseren regulären Ausstrahlungen im letzten Jahr noch zu erscheinen. Der eine möchte gerne für Skandale sorgen, der andere hätte gerne ein paar Oscars. Gehen wir erstmal auf den vermeintlichen Skandalfilm ein, Saltburn. Ja, Emerald Fennell, die Regisseurin von Promising Young Woman, erzählte die Geschichte von einem jungen Mann namens Oliver Quick, der an eine Uni kommt, eher so für sich alleine ist und plötzlich durch Zufall bei einem sehr, ja, sehr populären, sehr begehrten, sehr gut aussehenden Studierenden in die Gunst gerät. Er hat ihm geholfen, einen platten Reifen oder bei einer Fahrradpanne hat er ihm geholfen. Und jetzt plötzlich ist Oliver in dieser Clique drin, die, ja, nicht so wirklich seine Liga ist.
Gar nicht.
Und er schafft es darüber, auf die Sommerresidenz von Felix, dem Schönling, eingeladen zu werden, um halt mit Felix und dessen Familie dort den Sommer zu verbringen. In Saltburn, so heißt dieses Anwesen. Und dort lernen wir sehr, sehr, sehr reiche Menschen kennen, die sehr, sehr, sehr weit von der realen Welt entfernt sind. Und ja, ich fand den okay. Ich fand den okay. Ich fand den aber auch nicht irgendwie so besonders irgendwie.
Damit dürfte es dich ja eigentlich gar nicht geben, weil irgendwie ist der Film ja, wird ja als der Spalter irgendwie dargestellt.
Hate it or love it.
Genau. Okay. Und hier sitzen schon zwei Leute, die ihn okay fanden. Also kann nicht so ganz sein.
Drei, ne?
Ja, ich fand
ihn auch okay. Wir fanden ihn, glaube ich, ein bisschen besser.
Ja, also ich habe jetzt in der Zwischenzeit, seit wir ihn gesehen haben, auch der talentierte Mr. Ripley gesehen, wo er darauf angespielt wurde, dass er da Ähnlichkeiten hat. Also jemand versucht, sich vielleicht anders darzustellen, als er ist, um in bestimmte Kreise reinzukommen. Das passt schon zu dem Film. Ich finde ihn auch zu lang. Und eben diese Diskussion mit diesen Skandalen, die dann durchs Internet kursiert sind davor, die finde ich halt albern. Weil natürlich sind es, da sind so drei Szenen drin, die sind vielleicht ein bisschen drüber. Aber die haben trotzdem Spaß gemacht. Also ich fand die cool.
Ich glaube halt, dass das ein Film ist und das soll jetzt überhaupt nicht abwertend oder so sein. Aber wenn du 16 bist und das ist so dein erster Erwachsenenfilm, dann bist du wahrscheinlich komplett schockiert, weil du sowas noch nie gesehen hast. Aber ich fand ihn immer gut, wenn er nicht mit Absicht provozieren wollte. Weil ich finde schon, da sind Szenen drin, bei denen man merkt, oh, das baue ich jetzt da ein, das walzt sich vielleicht noch mal ein bisschen aus, weil dann redet man über ihn. Und das hat der Film gar nicht nötig, meiner Ansicht.
Ja, genau, es war wie so ein gutes Gericht und dann so ein paar Ketchup-Flecken drauf.
Genau.
Damit es auch jedem schmeckt. Genau. Nee, nicht, damit es jedem schmeckt, gerade nicht, damit es halt durch die
Marketing. Damit sich alle drüber aufregen.
Genau, weil das hatten wir auch, wenn du dieses Marketing nicht gehabt hättest, hätte der Film nicht so viel
Publikum
bekommen.
Ich glaube einfach, das ist Kalkül. Die einfach sagt, das kommt da jetzt rein. Und dann kriege ich ein bisschen Bass.
Habt ihr diese Geschichte mitbekommen? Sie hat ja wohl bei Twitter oder Ex, hat sie an Weihnachten, also rund um Weihnachten, als der Film rauskam, hat sie ja geschrieben, oh, der perfekte Film, um mit der Familie zu gucken. Das hat dann wohl eine junge Frau gemacht.
Autsch.
Und hat diese Erfahrung auch per Twitter geteilt, hat gemeint, ich gucke den jetzt mit meiner Familie. Kurze Zeit später, ich gehe jetzt raus, ich wurde nach draußen geschickt. Die Familie hat wohl gesagt, hat den Film ausgemacht, war entrüstet, hat gemeint, geh mal spazieren. Und denk mal drüber nach, was du uns hier vorgesetzt hast. Das hat sie dann halt auch bei Twitter geschrieben. Emerald Fennell hat das gelesen, hat gemeint, es tut mir leid, aber danke, dass du versucht hast, den Film an Weihnachten zu gucken. Sie sollte halt wirklich mal in die frische Luft gehen und drüber nachdenken, was sie da ihrer Familie zugemutet hat. Hey, es gibt bei Letterboxd diese berühmte, die eine der populärsten Reviews. Er macht das für Badewannen, was Call Me By Your Name für Pfirsiche gemacht hat. Jetzt könnte man ungefähr eine Ahnung haben, was da in diesem Film passiert. Aber ich finde, der ist schick inszeniert. Ich finde,
der sieht gut aus.
Dieser Euphoria-Lifestyle, der propagiert wird.
Aber warum sieht denn der Film aus, wie zum Beispiel auch Licorice-Pizza aussah? Es sind zwei völlig unterschiedliche Dekaden. Das konnte man mir nicht erklären. Das ist doch kein 2006, kein Film, der aussieht wie 2006.
Sondern wie 70er?
Ja.
Jo.
Aber der 6er Sommer war ja doch mega heiß. Das war doch unser Sommer.
Ja,
ja, in den 70ern war es auch immer heiß. Immer.
Aber mir geht's ja nicht darum, dass da die Sonne scheint. Mir geht's ja nicht darum, dass da die Sonne scheint, sondern dieser ganze Stil, diese Farben, diese Bildgestaltung. Also ich finde, ich war da jetzt eher bei den 70ern. Also ich musste irgendwann, die Szene war auch eben im Trailer, wo sie dann zeigen, Abschlussklasse 2006. Ich dachte, hä? Wie 6? Also das, für mich beißt sich der Stil, der visuelle, also ich finde ihn sehr schön, aber für mich sieht der nicht aus wie ein Film, der 2006 abbilden soll, sondern wie gesagt, der eine ganz andere Dekade abbilden soll. Das habe ich nicht verstanden. Für mich beißt sich das.
Ich finde aber auch, der Film könnte jetzt auch, hätten sie jetzt gesagt, der Film ist 2022.
Ja.
Hätte ich es auch geglaubt. Ja. Also ich finde, der Film schafft es ja eigentlich so ein bisschen eine gewisse Zeitlosigkeit zu erzeugen. So. Und ja, du hast halt gesagt, talentierte Mr. Ripley. Ich habe ein bisschen Parasite noch drin gesehen. Call Me By Your Name kann man auch mit drin sehen.
Ganz bisschen.
Ganz bisschen, ja. Aber es sind halt Elemente da. Und Killing of the Sacred Deer allein durch eben
Barry Keoghan,
der schon so ein paar, wie soll man sagen, erinnert in seiner Rolle schon an die Rolle, die er in Killing of a Sacred Deer, sag ich mal.
Den habe ich noch immer nicht gesehen.
Also, nee,
der steht auf der Liste.
Aber wenn du dann Saltburn guckst und du kennst Barry Keoghan nicht aus, also ich habe ihn jetzt bei, wo spielt er mit, 1917 oder Dunkirk?
Dunkirk
spielt er mit, habe ich ihn nicht gesehen. Das heißt, ich kannte ihn nur aus so Rollen wie aus Killing of a Sacred Deer und dann war mir auch schon klar, wohin der Film so geht, so ein bisschen, weil ich das Gefühl hatte, er wird dann typecastet. Ja, und das macht er ja auch sehr gut.
Ja, sehr guter Punkt, ja.
Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Also wenn man jetzt schon so 2-3 Filme gesehen hat, auch gerade in so einer Richtung, finde ich, ist der nicht so besonders überraschend. Also es ist eigentlich relativ offensichtlich, was da passiert. Aber ich glaube, darum geht's auch nicht. Man soll sich, glaube ich, ein bisschen an dieser Weltfremde der Reichen ergötzen. Mhm. Und Rosamund Pike als Mutter
super.
Ist super. Kann man nichts gegen
sagen. Ich hasse hässliche Menschen. Ich habe eine Allergie gegen hässliche Menschen.
Ja. Aber ist es nicht auch wieder ein bisschen lame? Es sind wieder die Reichen, die Bösen.
Ey. Ja, das ist ja auch der Vorwurf.
Das ist ja auch ein
Punkt. Der erzählt halt nichts.
Aber sind die böse oder sind die einfach nur...
Ja, sie sind komplett weltfremd.
Sie sind es auf jeden Fall wert, dass wir... es ihn nehmen.
Das habe ich zum Beispiel, würde ich auch nicht so unterschreiben. Nee. Also wir sympathisieren jetzt nicht mit Oliver, also Barry Keoghan. Ich weiß nicht, mit wem.
Niemandem.
Wahrscheinlich mit Felix am ehesten noch.
Weil am ehesten noch mit der von Carey Mulligan gespielten Pamela heißt sie, glaube ich. Aber die ist ja nach 10 Minuten weg.
Und die will auch immer im Mittelpunkt stehen. Ja. Auch wenn sie sich, auch wenn sie gestorben ist. Furchtbar. Ja. Super Szene. Ey, Richard E. Grant noch mit dabei. Ich weiß, ich konnte mir das problemlos angucken. Ich fand es cool. Aber bei manchen Szenen, da gebe ich dir vollkommen recht, es gibt so eine, auf die wollen wir jetzt nicht eingehen. Es gibt aber so die eine große Szene, wo man wirklich merkt, oh, die lasse ich jetzt echt stehen. Mhm. Ich blende auch die Musik aus, damit ihr das richtig alle richtig in die Fresse wahrnehmt und euch da am Ende drüber aufregen sollt. Aber da muss ich sagen, liebe Frau Fennel, da hätten wir vielleicht nochmal nie in Demon schauen sollen. Dann wäre es vielleicht ein bisschen skandalöser gewesen.
Und vor allen Dingen zu der Letterboxd-Review mit den Pfirsichen. Ich kann mich nicht erinnern, dass Call Me By Your Name durch die Pfirsich-Szene so den Skandal hatte. Ich weiß nicht, oder vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen. Aber ich find,
nein, aber es da ist passt kein Skandal. Aber diese Szene ist ja nun mal halt, wenn du weißt, wenn du von dem Pfirsich in Call Me By Your Name redest und du hast den Film gesehen, weiß ja jeder, worum es geht.
Auf jeden Fall, aber ich finde, daran sieht man, dass ein Film wie Call Me By Your Name so ein Element viel eleganter verpackt, weil da wird das nicht zur Skandalszene.
Aber es wurde schon träger. Also es war ja auch auf manchen Plakaten dann Pfirsich nur drauf oder so. Aber du hast recht, es war nicht skandalös.
Genau, ja, das
also
meine
es war nicht auf so eine aufregende Art skandalös.
Ja. Und es war nicht auf so eine gewollte Art skandalös.
Ja, dieses Kalkulierte, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir das überhaupt nicht gut heißen.
Ja.
Ja. Und sie muss ein bisschen aufpassen mit dem
Schluss, Finale, ne?
Mit dem Schluss ihrer Filme.
Habe ich auch. Es hat sich für mich schon echt trademarkig angefühlt. Mhm. So. Fand ich auch ein bisschen schade.
Ja, das habt ihr mir beide gesagt, aber ich fand es gar nicht so twisty. Das war für mich so, war doch klar.
Genau.
Also das ist immer so, wenn der Film einem dann mal zeigen möchte, guck mal, wie schlau ich war und guck mal, das hast du alles nicht gesehen und man denkt so,
ich war so schlau, du hast das alles schon gesehen. Oder wir zwei.
aber ich habe so leichte Shyamalan-Vibes, dass sie echt ein bisschen haben, finde ich.
Genau, sie soll aufpassen, dass man ihr dieses Twist-Ding nicht so sehr als Merkmal ankreidet. Ja. Fände ich halt auch.
Aber Hauptsache Murder on the Dance Floor ist wieder in den Charts.
Ja. Rebell. Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja. Der hat ja auch, also du hast das Gefühl, dir wurden 2 Stunden, wurde dir immer in den Magen gehauen. Und den letzten in den Magen gehauen brauche ich gar nicht mehr. Er ist trotzdem gut, aber ich brauche ihn gar nicht mehr.
Ja.
Und das wäre bei Rebell.
Ah,
das
sagt mir nichts.
Das ist dieser,
belgische.
Zwei Jungs, die bei der IS.
Beim IS.
Ach so, okay.
Der ist super. Also, falls ich dir noch nicht die gegeben habe, gebe ich ihn dir. Der ist wirklich gut.
Der ist wirklich gut.
So, dann wären wir noch bei die Schneegesellschaft. Spanische Oscar-Einreichung von Juan. Antonio Bayona erzählt zum dritten Mal das Wunder der Anden. Es gab schon mal einen Film, glaube ich, aus Peru. Dann gab es den Film von Frank Marshall mit Ethan Hawke in der Hauptrolle. Und jetzt gibt's diesen Film. Und ich bin echt froh. Leute, die den Frank Marshall-Film noch präsenter im Kopf haben, die haben alle gesagt, ja, ist ja cool, Aber es ist eigentlich das Gleiche, was Frank Marshall schon gemacht hat. Ich habe den Gott sei Dank nur einmal gesehen. Ja. Das ist schon wirklich
bei mir
30 Jahre her. Und deswegen habe ich diese Erinnerung nicht. Und das hat mir enorm geholfen bei diesem Film. Denn ich finde, es geht hier um eine, was ist es, Fußballmannschaft?
Nee, eine Rugby-Mannschaft.
Rugby-Mannschaft, genau, Rugby-Mannschaft. Die halt mit ihrem Flugzeug über den Anden abstürzt und jetzt halt überleben muss und halt gezwungen ist, unter anderem, ja, Menschenfleisch zu essen. Also es ist eine wirklich sehr bekannte Geschichte. Wie gesagt, es ist die dritte Verfilmung. Aber ich fand das teilweise echt fies in Szene gesetzt. Also wenn, gerade wenn sie halt versuchen, bei Schneestürmen ganz eng aneinander gekauert in diesem Überresten des Flugzeugwracks, einfach nur, ja, warm zu bleiben und irgendwie am Leben zu bleiben und nicht einzuschlafen. Und bei Jonah mit der Kamera richtig dicht dran ist, das sind Horrorbilder sind ja. Es.
Ey, allein die Darstellung des Absturzes.
Ja.
Also ich finde, da hat man dann total die Wurzeln, oder nein, Wurzeln sind es nicht ganz, aber seine Ursprünge auch in The Impossible zum Beispiel gesehen, den er ja auch gemacht hat. Und da hat er ja auch diese Wucht und diesen Schmerz und das alles ist sehr martialisch teilweise, was er macht. Und ich muss sagen, klingt makaber, aber ich hätte mir gewünscht, dass der Absturz noch länger geht, weil ich den so gut inszeniert fand. Hat leider nur einmal diese eine Kamerafahrt, wo man dann sieht,
ja,
wie die Leute. Man muss es nicht mehr auswalzen, ist mir schon klar. Aber ich fand das so faszinierend gemacht. Und ich war sehr überrascht, wie schnell der Absturz passiert. Also
ja, mir zu schnell, ehrlich gesagt.
Also ich hätte gedacht, huch, das geht ja jetzt schon los. Ich dachte, dass dieses erste Fliegen, wo es dann so zu Turbulenzen kommt. Ich hätte wetten können, dass das erst der Hinflug ist. Und jetzt ist noch, ich wusste nicht genau, wann der Absturz war, ob es auf dem Hinflug oder auf dem Rückflug war. Ich hätte gedacht, okay, sie sind wahrscheinlich erst an ihr Zielort. Dann war da das Spiel. Wahrscheinlich ist es auf dem Rückflug passiert. Aber nein, auf dem Hinflug, nach 10, 15 Minuten stürzt das Flugzeug ab. Und dann hätte man überlegen können, oder dann dauert der Film ja noch 2 Stunden. Mhm. Dann fragt man sich, wie wollen sie das denn jetzt füllen?
Ja.
Und dadurch, dass der Film erzählerisch in Etappen eingeteilt ist, also diese 72 Tage, die es sind, fängt an mit Tag 5, einfach nur Tag 5. Dann kommt ein Sturm, dann heißt es Tag 1 des Sturms, Tag 2, Tag 3. Dann gucken sie das erste Mal, dass sie halt schauen, was so drumherum ist. Tag 1 der Wanderung. Und so geht's halt immer weiter. Und so hat der Film verschiedene Etappen. Und dadurch fühlt er sich überhaupt nicht lang an. Und ist halt teilweise, also ich erinnere mich da, ich bin gar nicht jetzt schon beim Essen, sondern allein diese Szene, wo der eine, wo sie die Haut zeigen und sie das erste Mal so damit spielen. Das fand ich mit die schlimmste Szene von allen.
Ja, oder auch einfach so ganz einfache Dinge, wie er sagt, ey, ich pinkel schon schwarz und dann siehst du halt irgendwann
ist mittlerweile eine beliebte Google-Anfrage übrigens, dass Leute schwarz pinkeln, Hunger. Google, ich habe das nämlich auch gemacht.
Okay, ja, und dann siehst du ja einmal, wie jemand pinkelt und so und dachte, boah, das ist also wirklich, die Jungs, ich finde es auch gut, dass es alles unverbrauchte Jungs sind, die man noch nie irgendwo gesehen hat, so. Wie gesagt, die Kamera teilweise, gerade wenn dann auch diese Lawine noch einmal runterkommt und sie dann nochmal aufs Neue verschüttet werden, so, wo ich auch gedacht habe, Alter, was ein Albtraum, da will ich einfach nicht drinstecken. Ey, die Bilder, ne, von den Anden, diese ganzen breiten Panoramabilder, stark, ey, wirklich stark. Und ich meine, ich wusste ja, was passiert. Also ich kenne ja die Geschichte so, ne? Und auch wenn meine Erinnerungen an den Frank-Marshall-Film echt wirklich komplett verblasst sind, so war ja eigentlich klar, worauf dieser Film hinausläuft. Und trotzdem saß ich am Ende da, so wie bei dem 13 Tage? Diese 13 Days?
Grubending da.
Dieses Grubending, wo ich die Dokumentation The Rescue vorher schon gesehen hatte und die hat mich schon komplett fertig gemacht, so. Saß ich trotzdem bei 13 Days, saß ich da und hab wirklich nochmal geheult. Und auch hier saß ich da und gerade dieses Ende, ne? Also wirklich, das war so ein richtiges Schluchzen, aber der Erleichterung irgendwie, weil ich mich so gefreut habe, wie die jetzt zum Beispiel wieder halt auf ihre Familienangehörigen treffen und so. Das ging mir halt wirklich so nah. Ja. Eben weil diese Zermürbung und dieser Albtraum auf dem Berg so intensiv geschildert worden ist. So, ich hätte es nicht gedacht.
Weil du die Zermürbung ja auch immer wieder durchbrichst. Also allein in dem Moment, wo sie aus dem Verschütteten wieder rauskommen, nachdem die Lawine war, da hast du ja auch schon so einen Erleichterungsmoment. Ja, ja. Weil sie sehen, dass da habe ich nämlich, musste ich nämlich schlucken, als er sagt, da ist Licht. Und dann graben sie sich da wieder raus. Und der hat ja immer mal wieder so kleine
Ups and Downs,
so kleine Peaks. Und jedem Einzelnen, auch die gar nicht groß irgendwie eine Rolle spielen, jeder Einzelne bekommt halt auch seine Texttafel. Und ich finde es, ich habe so ein bisschen die Kritik gelesen, dass die Figuren alle dass es da keine Ausreißer gibt. Also, dass das alles so eine Masse ist, was ich aber als positiven Aspekt wahrnehme. Also, für mich ist es eine Darstellung der Snow Society und nicht einzelner Personen.
Ja, also, finde ich auch in Ordnung.
Ist halt bei dem Frank Marshall-Film anders. Da ist ja sehr Fokus auf Ethan Hawke.
Hm. Und hier ist der größte Name, ne?
Ja, und hier ist halt echt das Team so im Vordergrund. Ich hätte ein bisschen mehr Zeit vor dem Flug gebraucht, um mir einfach so ein paar Unterschiede zu merken, weil die sind alle doch dann sehr gleich. Aber
ja, ich musste mich auch immer so an gewissen Merkmalen entlanghangeln, um zu verstehen, wer jetzt wer
ist. Wer und wer erzählt eigentlich nochmal aus dem Off? Also wir haben ja einen Off-Erzähler, der dann auch selber sein eigenes Dahinscheiden kommentiert. Also das ist schon
auch eine Entscheidung, die man als riskant hier und da betrachtet hat. Aber ich finde es legitim. Also so what?
Und er macht halt nicht den Fehler, dass er zu pathetisch solche Tode. Also das ist halt, ist nicht beiläufig, aber es passiert. Er gedenkt den Leuten. Das ist ja auch, ich glaube, das Bayona-Ziel war, ich möchte denen ein Denkmal setzen, ein ansprechendes. Und das schafft er. Also das ist echt.
Ist auch gut, dass der jetzt läuft, weil da kann man mitfühlen. Ich bin jetzt schon draußen, meine Finger sterben jetzt schon draußen ab. Und ich frage mich, werden sie jemals wieder warm? Und dann kann man da richtig mitfühlen.
Wie die da teilweise irgendwie auf den Berg rumrennen. Ich dachte mir, ist euch nicht kalt?
Ja.
Ich würde
ist euch nicht kalt, Jungs? Zieht euch doch mal was an.
Nee, aber, seid ihr doof? Aber sie setzen sich ja in die Sonne.
Ja
so. Und so manches Mal, wo sie dann einfach auch nur mit einem Pulli rumrennen. Und ich denke mir, hast du da 15 Schichten drunter? Oder sieht es wirklich so dünn aus? Oder bist du wirklich so dünn? So, ja. Oder hast du wirklich nur diesen einen Pulli jetzt an? So, ich würde untergehen. Ich würde wirklich untergehen.
Einziger Kritikmoment, sie erklären einmal, warum sie so fliegen, wie sie fliegen müssen. Irgendwie einer erzählt, wie es fliegen muss. Da hatte ich so leichte Interstellar-Vibes.
Ja, gut. Damit der Zuschauer auch es rafft. Aber meiner Ansicht nach lohnt sich. Ist ein schöner Netflix-Beitrag geworden.
Auf der Netflix-Skala sowieso.
Ja. Lohnt sich richtig. Deswegen. So. Haben wir noch ein paar News übrig, hä? Ja, kriegen wir noch hin.
Müssen Sie Ihren Schauspieler noch unterkriegen? Ich bin ja schon so gespannt, wer das
ja, denn das hat ich wieder vergessen, richtig.
Ja, okay, dann bitte die News.
Teltot. Neue Infos zu Seth MacFarlanes neuer Nackenkanone mit Liam Neeson. Auch körperlich in Berg. Gerard Butler ist auch beim Drachenzähmen Remake dabei. Jetzt bestätigt, Last of Us Staffel 2 hat seine Abby gefunden. Noch mehr Schleim. Der Blob erhält ein drittes Remake. Die Star Wars News der Woche. Der Mando-Film und Ahsoka Staffel 2. Just Oppenheimer Things. Die Golden Globes wurden verliehen.
Was denn, Gerard Butler?
Just Oppenheimer Things.
Ja, okay.
Was denn?
Aber wenn er
du magst Gerard Butler.
Seit wann das denn?
Schon immer. Seit Law Abiding Bedings.
Herzlich liebe
Gesetz der Rache.
Das ist Gesetz der Rache ist das Einzige, wo ich ihn einigermaßen ertrage. Nein, aber.
Das findest du doch gut.
Das finde ich gut.
Ja, weil
das muss ich sagen, weil das passt.
Er hat Häuptling Stoik, wie er im Original heißt. Auf Deutsch heißt er, glaube ich, Hau drauf. Hat er auch im Original gesprochen. In den Animationsfilmen. Und Dean DeBlois, der halt die Animationsfilme gemacht hat, der macht jetzt halt ein Live-Action-Remake.
Ah, Live-Action. Also, okay, alles klar.
Er macht einen berühmten Aha-Effekt.
Und ich muss gestehen, es gibt wenig Animationsfilme, bei denen ich da durchaus in einem Live-Action-Remake so viel Potenzial sehe wie da drin.
Ja.
Also ich finde, das passt gut.
Habe ich auch, also ich habe auch tatsächlich Interesse dran, weil zumal es ja auch der Mann ist, der den Film, die anderen Filme inszeniert hat und der ja schon bei der Inszenierung der Animationsfilme drauf geachtet hat, unter anderem mit Roger Deakins, dass die Kamera ja zum Beispiel so geführt wird, wie sie bei einem richtigen Film teilweise geführt wird. Ja, also das fand ich schon damals interessant und ich bin gespannt, was sie jetzt mit den modernen
Mitteln. Wenn Roger Deakins auch da wieder die Kamera führt, bin ich auf jeden Fall an Bord.
Ey, und allein, ich möchte ja eigentlich Teil 2, den möchte ich ja in Live-Action sehen, da hätte ich ja richtig Bock drauf. Ja, ich hoffe, sie kriegen es hin, da auch mehrere Filme draus zu generieren.
Ich dachte kurz, es wäre David Duchovny hier.
Nee, es ist dann doch Leonidas. So, dann, ja, machen wir es kurz. Wir wollen ja über die Globes reden. Der Blob kriegt jetzt ein drittes Remake nach dem Schwarz-Weiß-Film und diesem wundervollen Film aus den 80ern, der vielleicht noch in der ZDF-Mediathek enthalten ist, ich weiß es nicht mehr, wird jetzt David Bruckner, der Mann, der The Sea House? Hieß es? Nee. Hieß es Sea House?
Beach
House? The Night House.
The Night House,
genau. The Night House. Und Ritual. Und Hellraiser, das Remake. Mhm. Also die Neuauflage. Der wird jetzt den Blob inszenieren. Hey, bitte. Ich hab Bock. Ich finde, das Original ist, also das Original, das 80er Remake, sagen wir es so, ich liebe es, eben aufgrund seiner Schleimigkeit, aufgrund der Härte, dass dieser Film nicht mal vor Kindern zurückschreckt und dass es halt auch wirklich, dass der Film immer noch Szenen beinhaltet, wo ich mich frage, wie haben sie das gemacht? Mhm. Die Szene mit der Frau in der Telefonzelle, ich habe nach wie vor keine Ahnung. Ich glaube, es war ein Dummy, das da irgendwie in den letzten Momenten zugeschleimt wird, aber es ist trotzdem vom Schnitt her, vom Trick her und halt eben von der Heftigkeit her ein geiler Moment.
Ja,
und wenn davon auch nur eine Szene in dem Remake von David Bruckner existiert, bin ich happy. Lob?
Habe ich noch nicht gesehen.
Nee.
Aber ich, da kann ich gleich, ich habe wirklich sehr wenig Kult-Horrorfilme gesehen.
Okay.
Das ändert sich ja jetzt.
Ja, okay, wir können ja hier, wir starten nämlich immer am 13. jedes Monats eine neue Podcast-Reihe, wo ich gezwungen werde, Horrorfilme zu gucken, weil ich eben eigentlich Schiss davor habe und da wird der bestimmt auch irgendwann dabei sein.
Vielleicht sollten wir dich und meine Frau mal zusammen vor die Kamera setzen.
Ja, ja, genau, wie wir so Filme gucken.
Musst du aber auch schreck sagen, womit wir starten, oder ihr startet, ich bin da gar nicht
wohl. Ach so, wir starten nämlich mit The Thing und da, den habe ich ja dann schon gesehen und der, ja, ich habe am Anfang gesagt, ich hasse Body Horror, macht mich fertig, wusste überhaupt nicht, um was es in The Thing geht und deswegen kann man sich dann am 13. anhören, wie ich das dann fand.
Geil. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, aber hier ebenfalls auf The Blob, wie auch immer er heißen möchte, bin ich auch gespannt. So, dann kam jetzt per, was war das? Per Apple oder per Sky kam eine Newsmeldung raus, dass es jetzt bestätigt ist, dass Caitlin Dever in der zweiten Staffel The Last of Us die Abby spielen wird. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, diese News existiert doch schon Ewigkeit. Ja, also für mich, so, ich habe das gelesen, dachte so, okay, jetzt ist es offiziell. Aber das oder beziehungsweise, wieso machen sie es denn erst jetzt? Weil das war doch schon die ganze Zeit irgendwie im Gespräch, dass sie spielen soll. Und ich bin gespannt, was Frau Dever, sag ich mal, transformatorisch in Angriff nimmt. Mhm. Ob sie wirklich sich, ja, die Figur von Abby drauf schafft, um halt eben sie so zu verkörpern, oder ob sie halt ähnlich wie bei Bella Ramsey sagen, naja, mag vielleicht jetzt nicht ganz so dem Spiel Bild entsprechen, aber go with the flow.
Also, Ersteres wäre cooler, oder? Weil das hat ja auch ganz viel von Abby ausgemacht, dass sie so
muskulös war?
Ja.
Ja, also ich hoffe, sie macht's. Ich hoffe, sie macht's. Weil Caitlin Dever ist halt schon ein zierliches Persönchen. Ne?
Aber die ist super.
Ja, die ist super. Also wirklich, darstellerisch finde ich die Frau klasse und ich glaube, die ist da wirklich gut aufgehoben bei Last of Us 2.
Gott, wo kenne ich die? Kann man die herkennen?
Caitlin Dever?
Ja.
Booksmart zum Beispiel.
Hab ich nicht gesehen.
Can No One Will Save You?
No, um
ah, ja, kann man bekannt. Ja.
Oder diese Serie auf Netflix, wo sie vergewaltigt worden ist.
Ja, ach, die hatte ich nämlich auch angefangen, die ersten 5 Minuten, und das war mir aber zu hart.
Ja, die ist auch.
Die habe ich nicht. Die ist auch mit Toni Collette.
Ich glaube.
Oder mit der anderen, mit der ich sie immer verwechsel.
Also es ist keine angenehme Serie, ne? Also es ist schon,
Genau, die war nämlich in meinem Serienmarathon, war die ganz kurz dabei, auch geguckt zu werden.
Weil du dachtest, ich muss irgendwelche Filme gucken, Serien gucken, die mich richtig runterziehen. Hauptsache skandinavisch, schwarz, nee, eben, düster.
Ja, genau. Das wurde mir halt vorgeschlagen, nachdem, was ich schon geguckt hatte. Und dann fing das aber an und dachte ich, es sollte schon ein bisschen.
Ach, Ticket ins Paradies.
Ja, stimmt, da war sie, die Tochter.
Da. Ach so, ja.
Ja, der Dreck.
Die war ja auch wichtig in dem Film, die Tochter.
Ja, ja, voll. Für irgendeinen Grund muss man ja in Urlaub fliegen.
Hast du The Last of Us gespielt oder geguckt?
Ich hab's nicht geguckt, ich hab zugeguckt beim, wie es jemand gespielt hat. Ja.
Ich hab Teil 1 auf jeden Fall gespielt und ich bin noch in Teil 2 drin. Ich, Unbelievable hieß die Serie.
Und war sie mit, ich verwechsel ja immer.
Ach, und in den Dopesick war sie auch mit. In Dopesick war sie auch
drin. Ah, okay.
Ja.
Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, das Bild ist aus No One Will Save You, glaube ich. Da kam mir das bekannt vor. Aber weiß ich nicht.
Auf jeden Fall finde ich ein gutes Casting. Da
das ist bei der Serie sowieso das Gefühl, irgendwie, da ist immer nur einer, der es machen kann. Also Pedro Pascal soll den Vater spielen. Und man hat das Gefühl, ja, ach so, ist noch gar nicht bekannt. Ja, macht er jetzt aber. Okay, ja, passt ja.
Ja, gut, ich glaube, es gab eine Menge Leute, die schon jemand anderes gerne als Bella Ramsey für Dings gesehen hätten. Aber ey, ich finde, ich mochte die Serie sehr, sehr gerne.
Hab ich noch nicht gesehen.
Nee? Hast du das Spiel gespielt?
Nee, deswegen, das ist mein Problem. Ich hätte mir das als völlig unbefleckter angucken können und dachte gleichzeitig, was habe ich dann dazu beizutragen und ist das was für mich?
Und Staffel 2 ist der zweite Teil? Hast du was 2 dann? Also wirklich wird 1:1?
Naja, also die erste Staffel endet ja genau wie das Spiel.
Okay.
Das erste Spiel.
Ja, okay, krass. Weil
kann ich nicht gespoilert werden, dann bin ich an Bord.
Ich fand's wirklich spannend, wie sie es, wie Teil 2, also Last of Us 2, wie das geschichtlich aufgezogen wurde.
Ich bin gespannt, ob es nochmal so einen Shitstorm bzw. so eine Aufregung geben wird. Bin ich echt gespannt, weil eigentlich sollten ja alle drauf gefasst sein, was passiert. Mhm. Mal gucken. Mal gucken.
Hast du es gesehen?
Mhm. Ich habe das Spiel auch nicht gespielt. Also eine sehr, sehr gute Serie.
Ja. So, was bleibt noch? Was haben wir noch an News? Ja, komm, das können wir auch schnell abhaken, oder? Der nächste Star Wars-Film wird nicht, wie vielleicht irgendwie hier und da mal gedacht, der Film um Rey Skywalker sein, sondern, ja, The Mandalorian and Grogu. Also der Mandalorianer und Grogu kriegen einen nächsten Film. Parallel dazu ist eine News angekündigt, also wurde auch noch die News verkündet, dass Ahsoka Staffel 2 jetzt dann auch in Angriff geht. Was ich auch spannend finde, weil Ray Stevenson war schon eine sehr markante und tragende Rolle in dieser Serie. Und der ist ja leider verstorben. Und sein Ende in der Serie ist halt relativ offen. Wie halt auch das gesamte Ende der Serie halt relativ offen ist. Ich bin gespannt, wie sie es machen. Ob sie ihn jetzt komplett ersetzen durch einen anderen Schauspieler oder ob die Figur einfach gar nicht mehr auftaucht. Wäre schade. Aber Mando und Grogu als Film, ich weiß nicht, Star Wars ist nicht so dein Ding. Wie sieht es bei euch aus?
Ich habe Mando mal angefangen, aber nicht zu Ende geguckt. Und Ahsoka habe ich gar nicht geguckt. Ich habe da irgendwie vor kurzem mal ich gelesen zu haben, dass irgendwie schon Fans irgendwie wieder Nathan Fillion oder irgendwie meinen, der könnte das doch gut übernehmen. Also ich kann mir da gut vorstellen, dass sie da eine Neubesetzung machen und nicht irgendwie das inhaltlich neu ausrichten.
Das wäre jetzt die Frage, ist das quasi eine Filmfortführung der Serie oder ist es ein reiner für sich stehender Film, wo man auch umbesetzen kann?
Nee, ich denke, also wir reden jetzt von Mandalorian. Mhm. Das wird ein Film sein, der auf meiner Ansicht nach die Serie aufbaut.
Also ist doch, Favreau ist doch mit dabei, also dreht den ja auch.
Favreau wird inszenieren und Filoni ist wieder.
Also Dave wie bei den Marvel-Serien.
Ja. Okay. Also ich denke mal, das wird alles, das wird, weil sie nennen es Mandalorian und Grogu, also muss es eigentlich nach der Serie spielen. Vielleicht spielt es innerhalb der Serie, das kann natürlich auch sein. Aber vor der Serie wäre Quatsch, weil da gab's Grogu halt einfach noch nicht. Ja. Also den hat er noch nicht da.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das für Disney dann auch durchaus ein Experiment ist, zu gucken, wie denn so ein Projekt eingeordnet in alle anderen Projekte geguckt wird. Weil das ist ja beim MCU schon ein bisschen schief gegangen, zu sagen, wir packen da jetzt noch Serien ins MCU rein, dann müsst ihr noch mehr von uns konsumieren. Und irgendwann hat man ja so mitbekommen, sind die Leute auch ausgestiegen. Und das hat eben nicht dazu geführt, dass mehr Leute in die Filme reingegangen sind, im Gegenteil. Und das ist ja jetzt mal, gab's das schon bei Star Wars?
Bei Star Wars noch nicht. Es gab halt zum Beispiel Firefly. Darauf folgte Serenity. Mhm. War vielleicht ein bisschen zu groß, der Abstand. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern mit meiner Frau noch drüber gesprochen, es kommt jetzt ein Monk-Film.
Mhm. Ja.
Ja. Und da habe ich aber auch gesagt, weiß nicht, ob das so clever ist, weil Entourage kam halt auch viel, viel zu spät, der Film. Ja, da hat es dann nicht mehr so Leute, also die Leute wirklich so gerissen oder interessiert so. Und ich könnte mir vorstellen, dass der umgekehrte Weg, also erstmal, du hast drei Staffeln mit zwei Figuren, die Leute wirklich ins Herz geschlossen haben, ich glaube, die werden alle in diesen Film gehen. Und ich glaube, damit hast du eine ganz gute potenzielle Zuschauerschaft.
Ach, der soll ins Kino kommen dann auch.
Der soll ins Kino kommen, okay. Ja.
Ja, ich habe halt bei Grogu, wo wir es vorhin schon von Kalkül hatten, bei Saltburn, das ist für mich ein krasser, kalkulierte Figur. Klar, du hast, Yoda wurde geliebt und du hast halt einen süßen Yoda. Und ich kam mit dem immer schwer dran, weil, okay, wenn ich das jetzt sage, klingt natürlich albern, ich habe Gefühl, Star Wars hat sich verkauft.
Oh nein. Was? Nein. Wie konnte das passieren?
Das ist nicht mehr mein Star
Wars. Und ich glaube aber eben, man sieht ja, wie gut Grogu ankommt. Also es war ja nicht aus von ungefähr dieses Kalkül dann, da, das ist schon eine smarte Idee, dann daraus einen Film mit der Figur zu machen.
Mhm. Vor allem halt, du hast halt Leute, die drei Staffeln vorher als gesehen haben. So. Und ich glaube, der umgekehrte Weg ist mittlerweile schwieriger, wenn du jetzt aus Filmen irgendwie eine Serie machst, weil du weißt nicht, wie kam der Film an oder machen willst. Du weißt nicht, wie kam der Film an. Am Ende kam er gar nicht so gut an, interessiert die Serie keinen mehr. Oder du machst halt diesen Fehler, wie jetzt bei Marvel, alles dass du halt in der Serie plötzlich Figuren hast, die in den Filmen ganz anders sind. So, und du dich fragst, hä, aber das ist doch nicht mehr meine Figur oder was mache ich denn mit der jetzt hier und so?
Ja, ich wüsste gerne, aber ich glaube, Disney haut da keine Zahlen raus, wie viele zum Beispiel Miss Marvel geguckt haben. Weil man müsste ja denken, die Leute, die Miss Marvel geguckt haben, die müssten dann alle in The Marvels reingegangen sein. Aber vielleicht ist ja Miss Marvel schon nicht so gut angekommen.
Ja, meine Frau hat mir so eine Statistik geschickt, Moment mal kurz.
Aber bei The Marvels am Anfang wird ja anscheinend auch die ganze Serie von Miss Marvel zusammengefasst. Also kann man sich das Ganze dann auch sparen. Hätte man sich die Serie sparen können, wenn man den Anfang von Marvels dann gesehen hat.
Na, ich hatte die Serie ja kurz vorher quasi geguckt und dachte, das muss ich jetzt, also das ist ja das Ding, das Denken, ich muss das jetzt machen, damit ich The Marvels in Anführungsstrichen verstehe oder Figuren nachvollziehen kann. Aber dann kommt ja das, was Schröck gerade sagte. Dann guckst du dir WandaVision an und denkst, ja, das ist Wanda. Und dann kommt Doctor Strange 2 und du denkst,
Moment, die war doch schon ganz anders.
Ist doch nicht Wanda. Das, die
ja, aber bei Marvels war es besser. Also ich hatte gar nichts gesehen, was man davor hätte sehen müssen und habe den Film gut verstanden. Mhm. Ob man gut und diesen Film in Zusammenhang bringen möchte, das ist jetzt mal dahingestellt. Aber das konnten sie immer ganz gut, fand ich, das noch schnell zusammenfassen, was man dann verstehen muss. Und die kleinen Easter Eggs konnte man sich dann selbst raussuchen.
Was natürlich aber auch, sage ich mal, immer so ein bisschen die Frage ist, okay, wenn alles, was Miss Marvel erzählt hat, in 5 Minuten passt,
ja, klar,
muss ich mir dann wirklich 2 Stunden Miss Marvel angucken. So, ne? Es gibt eine Hochrechnung, Most on In-Demand Streaming Originals released in 2023. Platz 1 One Piece, Platz 2 Ahsoka, Platz 3 Secret Invasion. Mhm. Ja, und die wurde aber am meisten gehasst. Dann hast du noch Gen V, Daisy Jones and the Six, Blue Eyes Samurai, Monarch, The Night Agent, Squid Game, The Challenge und The Fall of the House of Usher. Krass, das sind die 10 meistgesehenen Serien in Amerika, muss man dazu sagen. Also, des letzten Jahres.
Nee, Amerika macht dann mehr Sinn, weil ich glaube, da haben mehr Leute Apple Plus. Es hätte mich jetzt gewundert, dass Monarch in Deutschland so weit oben ist.
Nee,
weil ist Apple ist ja in Deutschland Amerika. Jetzt nicht so,
genau.
Traurigerweise nicht so beliebt.
Also, Spitzenreiter One Piece erreicht in seinem ersten Monat nach der Veröffentlichung im August eine Nachfrage, die 52,8 Mal höher war als der Durchschnitt anderer Shows.
Wow.
Und bei Ahsoka zum Beispiel war es 50,7 Mal.
Hat ja beides eine starke Fangemeinde hin. Also Star Wars klar und One Piece ist der krasseste Manga ever in Japan und Amerika auch.
Ja, also dementsprechend. Hey, ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Da sind die richtigen Leute am Start und wenn sie jetzt auch noch richtig Kohle da reinstecken können, dann könnten wir ja schon mal wieder einen schönen Star Wars zwangloses Abenteuer genießen. So. Das fände ich halt am geilsten, weil die haben ja den Vorteil, da ist ja nicht so viel Ballast. Ja, da hast du ja keine, weiß nicht, Skywalkers und Machtkräfte, die plötzlich irgendwie ad absurdum
geführt. Das schönste an Endor, muss ich ja sagen, dass mal dieser ganze Ballast mal weg ist.
Danke, hey, sehe ich genauso. Ja, so, dann, was war's noch? Ah ja, es gibt Neuigkeiten zu, und ey, die ist an mir vorbeigegangen.
Ja, total.
Die nackte Kanone wird geremaked, beziehungsweise wird fortgesetzt. Denn, Liam Neeson soll Frank Drebin Jr. spielen.
Ist das eine Fotomontage von euch? Oder
ja,
ist das
ja.
Okay, ich fand das gerade gut.
Nein, das ist schon.
Das ist doch gut.
Ja. Produzent ist allerdings Seth MacFarlane. Was ich nicht so stark finde, ja, beziehungsweise was mir ein bisschen Angst macht. Ja. 6 Million Gags to Die in the West war für mich echt ein schwerer Schlag, den ich erstmal lange Zeit verkraften musste. Ich weiß, mit The Orville hat er sich wieder rehabilitiert, aber trotzdem. Und trotzdem bin ich auch ansatzweise hoffnungsvoll. Regie wird nämlich Akiva Schaffer führen. Das ist einer von den Lonely Island Jungs. Der auch mitschreiben wird. Also, und Seth MacFarlane hat jetzt gerade in einem Gespräch-Interview mit Collider gesagt, ja, da gibt's jetzt einen neuen Drehbuchentwurf und das Ding ist noch auf jeden Fall am Leben.
Okay.
Und endlich Liam Neeson mal wieder in der Komödie. Ja. Es reicht, also man muss nicht alles von ihm gesehen haben, aber allein die Szene in Ted 2.
Ja.
Mit Liam Neeson. Es ist großartig.
Oder wo war er bei Ricky Gervais? War das nicht mit Ricky Gervais, wo er auch?
Ich glaube. Er war ja auch in Million Ways to Die in the West. Da war er nicht der Schwachpunkt.
Nee, definitiv.
Aber der kann richtig witzig sein. Ich freue mich total.
Also, und vor allem ihn als Frank Drebin Jr. Ich bin echt gespannt.
Ich bin ja.
Er sieht so glücklich aus.
Ich bin gespannt, aber auch ein bisschen skeptisch.
Oder natürlich ist man ein bisschen skeptisch so.
Ich bin schon gekauft, das Bild.
Ja.
Aber wer weiß, vielleicht.
Die Chancen stehen 50-50, können allerdings auch noch 50%
ich mein,
sein. Ne?
Popstar, never stopping.
Ja.
Never believe? Nein.
Nein, doch, never stopping.
Fand ich
super.
Fand ich einen geilen Film.
Ja.
Ich mag auch diesen Tennisfilm von denen. Ich mag auch diesen, dieses hier. Wie heißt der? Richard Bolton? Nee, wie heißt der? Der mit denen.
Oh. Stuntman?
Nee, nicht der. Der
Hot Rod? Nee.
Ja, doch, den meinte ich. Aber ja.
Der hat mit denen dieses This is the Tale of Captain Jack Sparrow, wo sie halt so ein.
Der ältere, genau.
Michael Bolton.
Ah, okay.
Der hat so ein sexy Charity Special oder sonst irgendwas, wo er halt am Valentinstag und dann soll er halt irgendwie die Liebe in der Welt wieder ankurbeln und deswegen macht er so eine Art Hotline-Aktion.
Nein, weißt du,
wo die Promis. Kann man sich auf Netflix, glaube ich, angucken.
Okay.
Und diesen Seven Days in Hell, diesen Tennis, dieses Tennis-Match fand ich auch toll. Super. Also ich finde, ich mag den Humor der Lonely Island Jungs.
Ja, der Everything is Awesome Song.
Zum Beispiel. Ja. Also ich glaube, das könnte vorsichtig was werden. Ja. So, und bevor wir jetzt noch zu den Golden Globes kommen, einmal kurz der Hinweis. Ach nee, sind wir jetzt bei den Golden Globes. Ich hätte jetzt noch kurz darauf hingewiesen. Nächsten Dienstag machen unsere Freunde im Savoy vom Filmclub ein Screening von Edge of Tomorrow. Das war wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, der allererste Film, den sie im Filmclub gezeigt haben im Savoy. Und jetzt zeigen sie ihn nochmal. Das ist quasi so ein Jubiläum.
Filmclub.
Aber Edge of Tomorrow nochmal im Kino? Wäre jetzt auch nicht cool. So.
Der war cool.
Ich mag den inzwischen deutlich mehr, als ich ihn am Anfang mochte.
Heißt der jetzt Live, Die, Repeat? Oder hieß er vorher Live, Die, Repeat? Und heißt jetzt Edge of Tomorrow? Oder ist das eines Englisch und das andere der deutsche Titel?
Ja, hieß mal auch mal All You Need Is Kill. Und
genau.
Der heißt im Heimkino in Deutschland heißt er Live, Die, Repeat.
Ne? Echt?
Also das, so steht meine hat's Blu-ray im Regal. Da steht Live, Die, Repeat.
Ich dachte immer, das wäre der Untertitel. Also ja,
dachte ich auch. Aber dann stand nur noch das da, als hätte er ihn so verschlungen, den Edge of Tomorrow.
Ja.
Da hätte ich auch echt Bock auf die Fortsetzung, wenn sie dann nochmal käme.
Aber scheint ja nicht ausgeschlossen zu sein. Ne? Also es gibt ja hier und da, wird gemunkelt.
Ist der nicht von Warner und hat nicht Tom Cruise jetzt gerade diesen
Tom Cruise wird jetzt gerade von Warner umgarnt, beziehungsweise hat jetzt mit Warner irgendwie so einen Deal gemacht und ja, warum nicht?
Ja, da war ich dabei.
Und hast du mitbekommen, Paul Thomas Anderson, was der jetzt als nächstes macht?
Ja, ich hab's gelesen.
Leonardo DiCaprio, ja, genau. Sean Penn, Regina Hall, ja, bin ich auch gespannt. So, und dann Golden Globes. Was sagt er? Seid ihr zufrieden? Ist das eingetreten, was ihr erwartet habt? Ich war überrascht, dass Poor Things Barbie schlagen konnte.
Ich hatte ja damit gerechnet, dass keine von beiden gewinnt.
Nee?
Ich hatte jetzt nicht einen anderen Film im Favoriten. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, welche noch nominiert waren, außer der mit Jennifer Lawrence, glaube ich.
Er? American Fiction, Barbie, The Holdovers, May, December.
Genau, also es war jetzt nicht so, dass ich für irgendeinen der anderen Filme war, aber ich bin davon ausgegangen, dass die sich gegenseitig die Stimmen wegnehmen. Weil das ja eigentlich thematisch sehr ähnliche Filme sind und auch beide einen entsprechenden Buzz generiert haben. Und ich hätte gedacht, deshalb machen das die anderen unter sich aus. Also da war ich ein bisschen überrascht.
Ja, also wie gesagt, mich überrascht Poor Things. Ich habe ihn gestern zum zweiten Mal gesehen und dass die Leute den so gut finden oder so lustig finden, freut mich. Aber ich bin gespannt, ob er bei der breiten Masse so ankommt.
Ich habe ihn auch gesehen und du ja dann auch, oder? Wenn du so drüber sprichst vom thematisch her,
Poor
Things und Barbie, genau. Dieses beide Emanzipationsthema. Aber Poor Things geht da weniger toxisch ran. Aber wir müssen das Barbie-Fass ja hier jetzt nicht unbedingt aufmachen. Deswegen freut es mich, dass Poor Things da ein bisschen sich angleichen konnte.
Und ich muss sagen, nachdem ich es gestern nochmal gesehen habe, Emma Stone finde ich halt großartig in der Rolle der Belle.
Bella Baxter.
Deswegen, also freut mich, also hätte ich nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, was hier so Comedy in der Sparte Comedy, die Musical und halt beste weibliche Hauptdarstellerin, dass Poor Things da nicht die größten Chancen hat. Ja, aber das wird man bei den Oscars nochmal sehen. Bester animierter Film, Der Junge und der Reihe, wundert mich auch. Aber hast du gesehen, hier gerade in Deutschland?
Wie der gut gelaufen ist, ja.
Also Der Junge und der Reihe, Der Raus aus dem Teich und noch ein Animationsfilm.
Wish immer noch.
Ja, sind gerade richtig stark in Deutschland unterwegs. So,
aber
ja.
Raus aus dem Teich kommt dann auch fast übermorgen schon wieder, kommt doch schon in den Stream auch rein.
Ja, ja.
Genau, und hier Der Junge und der Reihe, was ich so aus meiner Künstlerfilterblase mitkriege, das ist für ganz viele, das ist der erste Ghibli-Film, den die im Kino sehen können. Also dass da, keine Ahnung, woher das kommt, dass die ganz viel von auch Nostalgie mitkriegen.
Ja, krass, weil Wie der Wind sich hebt, The Wind Rises, ist jetzt auch nicht so lange.
Aber der ist nicht so fantastisch.
Nee, der ist nicht so fantastisch.
Der erzählt ja eher, ist wie eine Doku.
Ja, aber freut mich, dass der auch, ich meine, was lief denn da? Elemental, Spider-Man Across the Spider-Verse, das wäre eigentlich für mich so ein sicherer Golden Globe.
Das ist so ein Hollywood Foreign Press Move, finde ich, dass sie dann den Jungen, der Junge und der Reihe nehmen.
Ja, um nochmal Miyazaki zu würdigen.
Ja, sowas, die machen manchmal sowas. Also, es gibt ja den bösen Satz von dem schon von uns im Vorgespräch erwähnten Ricky Gervais, dass die alle nur einladen, damit sie den Award kriegen und dann mit denen Party machen können.
Ja, deshalb ist ja auch zum Beispiel in so einer Konkurrenz eine Jennifer Lawrence für No Hard Feelings drin, weil sie danach gehen, wer kommt auf den roten Teppich.
Genau. Also, ja, mit wem können wir Quote machen, ne?
Stichwort The Tourist.
Ja,
ja. Das ist kalkül.
Ja. Ja, Ich war ein bisschen irritiert. Also Oppenheimer, bester Film im Drama-Bereich. Okay, kann man machen. Wenn Anatomie eines Falls bester fremdsprachiger Film wird, verstehe ich das zum Beispiel. Killers of the Flower Moon, ja, war mir eigentlich klar, dass der nicht so große Rollen spielt. Maestro auch nicht. Zone of Interest war auch nominiert.
Für bester fremdsprachiger Film?
Nee, bestes Drama.
Ah, okay, krass.
Bestes Drama. Aber dass Oppenheimer sowohl bestes Drama gewinnt, als auch beste Regie
hätte ich nicht gedacht.
Hätte ich halt auch nicht gedacht. Da habe ich gedacht, okay, da wollen sie Nolan eher nochmal einen reinwürgen und ihn da eher ignorieren. Aber dass er jetzt halt den Globe für die beste Regie kriegt. Dass Robert Downey Jr. den Globe kriegt für die beste Nebenrolle, finde ich absolut nachvollziehbar. Also das ist eine Rolle, die finden gerade solche Leute cool.
Ja.
Er ist schwarz-weiß.
Und er ist schwarz-weiß. Und ich meine, man muss ja auch mal sagen, Robert Downey Jr. macht's ja auch gut.
Er macht's gut. Und es ist auch da wieder, ohne jetzt der Hollywood Foreign Press Association das alles vorzuwerfen, aber es ist ein großer Name. Und ich kann mich noch erinnern, dass vor ein paar Jahren mal Christian Slater für Mr. Robert einen Globe bekam. Ich dachte, was?
Naja, aber der war auch gut.
Ja.
Ja. Aber das halt Cillian Murphy, beste männliche Hauptrolle?
Das war doch klar, oder nicht?
Wir sitzen auf unserer Couch, zwei Oppenheimer Leute, also wir mochten ja beide nicht so gerne.
Nee. Also das war doch, also das hat dich alles gewundert? Weil für mich war das alles gesetzt.
Cillian Murphy hat mich tatsächlich gewundert.
Wer war denn da nochmal in der Konkurrenz? Das weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf.
Leonardo DiCaprio wahrscheinlich?
Ja, genau. Andrew Scott, All of Us Strangers,
okay.
Barry Keoghan, Saltburn, Bradley Cooper, Maestro, Coleman Domingo, Rustin, Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon.
Okay, bis auf Leo waren es ja ziemlich kleinere Filme dann. Deswegen war es wahrscheinlich für dich gesetzt, oder? Nee, weil ich habe Oppenheimer gesehen und habe noch im Saal gesagt, die kriegen beide die Oscars. Also weil es Oscar-Bait ist oder weil es eine Leistung ist? Weil es hervorragende Leistungen sind. Okay.
Also bei Robert Downey Jr. gehe ich mit. Bei Murphy würde ich sagen, ja, das war eine gute Leistung. Aber ob die jetzt wirklich den Oscar kriegen sollte?
Na, er hat halt sehr viele Close-Ups und muss halt sehr viel mit seinem Gesicht machen.
Ja, aber, ne.
Ich habe mich auch eher an ihn erinnert als an Robert Downey Jr.
Echt?
Ja. Also
für mich hat
die Robert Rede, die er hält und dann kommen die Sounds drüber von der Atombombe.
Ja, also für mich hat Robert Downey Jr. den Film ein bisschen gestohlen. So.
Ich mochte ja den ganzen Teil mit Robert Downey Jr. nicht so gerne.
Ja, gab es ansonsten irgendwas? Irgendwas
ja, Holdovers auf? haben doch alle auch mindestens zwei.
Ja, Giamatti freut mich sehr. Und Holdovers, dürfen wir den schon reden?
Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber ich habe bisher so viel Gutes über den gehört.
Ich muss sagen, ey, ich verstehe nicht, ich habe es ja schon geschrieben, ich verstehe nicht, wie Payne das immer hinkriegt. In den Filmen geht es eigentlich um wenig. Ja, und er ist auch lang, aber am Ende saß ich da und war echt.
Auch zwei Stunden.
Ja, aber dafür, dass es halt eigentlich darum geht, dass er da seine Ferien da verbringen soll. Also es ist wie der Club der Toten Dichter im Einzelunterricht. Und ich fand das aber wirklich, ich bin da sehr mitgegangen. Und wenn Paul Giamatti da am Ende steht und sagt, this eye, das fand ich schon sehr, sehr cool.
Also dürfen wir drüber reden? Ich habe schon Reviews, deutsche Reviews gelesen. Also, ja, der hat schön gemenschelt.
Ja, der hat schön gemenschelt. Ja. Und ich weiß gar nicht, ist die, ja, die Divine Joy Randolph, beste Nebendarstellerin. Die fand ich auch cool.
Die Köchin,
genau.
Ah, süß, okay. Ja, die war schöne Mischung aus tough und empathisch.
Genau. Was haben wir noch? Beste Regie, ja, bestes Drehbuch, Anatomie eines Falls.
Warum war Sandra Hüller angepisst? Weil sie war auch nominiert für irgendwas?
Beste weibliche Hauptrolle.
Ah, okay, ja, verstehe ich.
War sie angepisst?
Das ist aber nicht so in meinem Gossip-Clickbait, wo ich nur ein Wort gelesen habe.
War sie angepisst oder war sie so enttäuscht wie Bradley Cooper? Das ist ja die Frage.
Bradley Cooper war enttäuscht?
Bradley Cooper war schon sehr enttäuscht.
Oder so wie Jennifer Lawrence, if I don't win, I leave.
Dann hätte Bradley Cooper vielleicht vorher noch mal seinen Film schauen sollen.
Ja, aber wenn du so wahrscheinlich so in der Zone, also so im Tunnel bist und das irgendwie so lange dich vorbereitet hast und dann denkst, das ist mein Oscar-Film, jetzt kriege ich ihn endlich.
Ich weiß nicht,
aber es sind ja nur die Golden Globes, ne?
Aber ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Irgendein deutscher Schauspieler hat gesagt, wenn du schauspielst, um Preise zu gewinnen, dann werd kein Schauspieler.
Ja.
So. Also das, finde ich, ist eine sehr schwierige, oder um berühmt zu werden oder so. Es ist, glaube ich, sehr unsympathisch, sage ich mal so.
Ja, aber ich finde bei dem Film oder bei der Performance von Bradley Cooper, manchmal hast du das Gefühl, so das ist, also Cillian Murphy ist Oppenheimer, kann man jetzt ja sagen. Auch wenn sie es nicht so gut fanden wie andere. Aber bei Maestro hatte ich immer das Gefühl, Bradley Cooper imitiert Leonard Bernstein und ist nicht Leonard Bernstein, sondern du hast das Gefühl, er macht ihn nach.
Meine Worte.
Glaubst du?
Ja, gut. Ich finde, er imitiert ihn, er interpretiert ihn nicht.
Und auch nicht gut noch dazu.
Also. Und dann halt mit der Nase, ey, lass die Nase doch weg. Weil er also ich weiß nicht, habt ihr den im Original mal gesehen?
Ja.
Ich finde halt dieses Näseln. Ich habe mir zum Vergleich Bernstein in Jung und Alt Aufnahmen angeguckt und er näselt nicht so krass wie Bradley Cooper in dem Film. Und ich glaube, es liegt halt mit an der Nase, die ihm halt einfach auch keine Luft zum Atmen lässt. Also ist halt einfach mein Eindruck, was soll ich sagen?
Ja,
es stört mich nicht, dass er die Nase da drauf hat.
Nein,
aber dieses Näselnde, das hat mich im Film echt, das ging mir irgendwann auf den Sack. Ja, und dann habe ich halt mal geguckt, hat der wirklich so gesprochen? Weil wenn er wirklich so gesprochen hat, dann Chapeau, Herr Cooper. Ja, also dann ist das wirklich gut gemacht. Aber er hat nicht so gesprochen. Nee. Und ich meine, ich bin ja, wie gesagt, auch wirklich enttäuscht. Ich meine, ich habe mir so viel dann irgendwie zu Bernstein irgendwie durchgelesen und habe mir gedacht, warum ist das denn nicht im Film?
Ja, du weißt nach irgendwie dem Wikipedia-Artikel mehr über Bernstein und hast auch mehr ein Gefühl dafür, was das war oder was er für ein Genie war, als nach dem Film.
Ne, ich meine, ich finde es ja gut, dass man keine, also verfilmte Wikipedia-Artikel sind ja als Biopic auch immer ein bisschen kacke so, ne? Aber, oder nicht wirklich das Ideale so. Ich finde schon so ein Ansatz wie zum Beispiel Steve Jobs von Danny Boyle, sowas mag ich ja. Ja, also Filme, die halt versuchen, mal was anderes zu machen.
Ja, und trotzdem Life machen, die sind eigentlich ganz interessant.
Genau, und trotzdem versuchen, der Figur nahe zu kommen. Oder hier I'm Not There, wo es Bob Dylan ging. So, fand ich auch ein spannendes Ding so. Also ich mag klassische Biopics, ja. Und ich mag aber auch diese neuen Ansätze. Aber Maestro war irgendwie nichts von alledem.
Tolle Carey Mulligan.
Aber ja, und am Ende habe ich gedacht, ich gucke mir einen Film über Carey Mulligans Figur an, aber der heißt halt nicht Theresa oder wie sie hieß, sondern er heißt halt Maestro. Warum? Mhm. Ja. Schade. So. Über Serien werden wir anhand unseres Badabinch-Podcasts reden, also über die Gewinner und Verlierer und so weiter und so fort. Deswegen gehe ich jetzt nicht auf die Serien ein. Ansonsten, das bleibt noch übrig. Billie Eilish hat einen Golden Globe für den Barbie-Song gewonnen und Barbie hat natürlich dann halt hier diesen Popcorn-Kino-Award.
Wer hat am meisten Geld eingefahren?
Da habe ich aber nicht ganz verstanden, hat er wirklich dann Barbie gewonnen, weil er der erfolgreichste war? Oder durften die nochmal in dem abstimmen? Weil sonst ist ja überhaupt nicht überraschend, muss man einfach nur auf die Zahlen gucken.
Deswegen habe ich die Echo-Verleihung nie
Genau, die waren nämlich genauso. War das Echo oder durften die wenigstens?
Ich dachte Echo, das war die Kritik dann daran. Warum gibt's denn überhaupt? Liest die Zahlen nach und man weiß, wer gewinnt.
Ja, dann muss man doch gar keine Nominierten machen.
Weil du ja nun, also wenn wir jetzt böse wären, es gab ja vorher die Entscheidung, dass
die Erfolgreichsten halt.
Okay, ich dachte, es wäre halt einfach so, hier ist der Award, du warst dieses Jahr der erfolgreichste Film, viel Spaß.
Deshalb hat zum Beispiel John Wick eine Golden Globe Nominierung. Oder es gibt 3 Golden Globe Nominierungen für den Super Mario Film.
Was wolltest du sagen?
Ich wollte sagen, das ist doch für mich ein bisschen das Reinmogeln gewesen von Barbie, wenn das die Entscheidung nicht vorgegeben hätte. Also ich glaube, das ist ja so seit
die Entscheidung.
Ja, das meine ich ja, aber du hast dann, natürlich haben die dann das ein bisschen aufgeblasen, schätze ich mal.
Ja. Aber, naja.
Es hat keinen Zack-Snyder-Film gewonnen.
Nee. Habt ihr die Ehren-Oscars mitbekommen? Noch? Die wurden nämlich auch noch verliehen. Angela Bassett hat unter anderem einen bekommen und Mel Brooks hat einen bekommen. Darunter noch die Filmeditorin Carol Littleton und mehr sehe ich jetzt hier gerade nicht. Ja. Die haben.
Hat denn Angela Bassett einen Ehren-Oscar?
Das habe ich mich auch gefragt. Wie? Ja. Wo, also, nee.
Generell warum? Weil die kann doch noch.
Die kann eigentlich noch spielen.
Ja.
Ich meine, sie ist natürlich jetzt schon für, sind wir ehrlich, eine Frau ihres Alters, gibt es in Hollywood garantiert nicht mehr Hollywood die gleichen Drehbuch, also die gleiche Ausmaße oder die gleiche Masse an Drehbüchern, aber.
Das ist aber ein Eingeständnis dann, ne?
Ja, deswegen. Hier, danke, jetzt musst du auch nichts mehr machen.
Ja. Genau, das ist dann so ein bisschen das Geschmäckle dann nebenbei, so, ja. Und
dann kriegst du mittlerweile nicht mal auf der geilen Veranstaltung verliehen, sondern vorher.
Ja, oder halt, ne, naja, du hast es nie ganz gepackt, aber hier hast du einen. Weiß ich nicht. Ich finde eigentlich, ich sehe den Ehren-Oscar schon eben als eine Ehrung. Vielleicht hat man nie irgendwie den Film, vielleicht war die Kampagne eines anderen Films stärker, vielleicht war die Academy zu sehr geeicht. Ich meine, ich habe auch nie verstanden, warum Christoph Waltz nach Inglourious Basterds für Django Unchained nochmal den Oscar bekommen hat. Aber wenn du halt einmal eine Killer-Performance ablegst und legst dann eine Performance hin, die halt im nächsten Jahr oder bei der nächsten Verleihung mindestens da dran ist, dann bist du wahrscheinlich bei den Leuten einfach hoch im Kurs und dementsprechend wirst du halt gewählt. Ja. So, aber ob das wirklich verdient war in dem Jahr oder nicht, weiß ich nicht. So, kann man drüber streiten, beziehungsweise man kann immer drüber streiten, aber hätte gesagt, ja, da kann man vielleicht auch, jemand anderen nehmen können. Aber ja, so kannst du halt immer an einem Oscar vorbeischrammen und dann ist es zumindest meiner Ansicht nach cool, noch einen Ehren-Oscar zu bekommen.
Manchmal ist es ja auch nur die Konkurrenz. Also wer sagt uns denn zum Beispiel, dass in dem Jahr, nehmen wir dieses Jahr Zone of Interest, vielleicht würde Zone of Interest, hätte vielleicht in einem anderen Jahr einen Golden Globe gewonnen, aber nicht in der Konkurrenz zu
Genau.
Oppenheimer,
Killers. Und ich bin ja immer noch, also ich reg mich ja zum Beispiel immer noch über diesen Oscar für Al Pacino auf, weil der macht halt Pate und Scarface und, naja, Scarface noch nicht, aber Serpico und noch ein paar andere Filme und dann kommt der Duft der Frauen und dafür kriegt der einen Oscar. Also das finde ich schlimmer. Das finde ich schlimmer. Ich sag nichts gegen der Duft der Frauen, ist ein schöner Film, Pacino spielt auch gut, aber jetzt mal bitte.
Ja, aber das passt doch zu der Theorie. In den anderen Jahren gab es halt zu viel Konkurrenz und jetzt kriegt er halt noch schnell für irgendwas anderes.
Ja, ja, aber das meine ich, aber das finde ich halt immer das Unschmeichelhafte.
Dann lieber den Ehren-Oscar.
Dann lieber den Ehren-Oscar, ja. Genau. Ja, also das finde ich halt auch, dass man lieber den Ehren-Oscar gibt und sagt halt,
den haben es nicht rechtzeitig gerafft,
Oscar. Genau, es Leistung. Tut uns leid, wir haben es halt jahrelang verpeilt, aber hier bitte.
Genau.
So, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Vielen, vielen Dank. Mhm. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuschauen. Auch nochmal danke an den Supporters Club fürs Unterstützen. Und ja, ey, was waren eure Gewinner bei den Golden Globes? Welche Frage hatte ich vorhin? Ach ja, genau. War der weiße Ork bei Hobbit wirklich ein Ork? Oder war es jemand anderes, ein anderes Vieh? Lieben Dank, Schlogger. Lieben Dank, Timo. Lieben Dank, Antje. Wir sehen uns ja hoffentlich demnächst dann.
Ja, sehr gerne.
Nochmal. Und ansonsten habt ein schönes Wochenende, habt eine schöne Restwoche. Viel Spaß im Kino oder eben auf der Couch. Tschüss.
Ciao.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.